Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 293. Wir gehen mit großen Schritten auf die 300 zu. Heute widmen wir uns mal wieder den Damen. Wir sprechen nämlich über den Status der Women's Revolution und stellen einfach mal die Gretchenfrage hier. Women's Revolution, wann anders vielleicht? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir der ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag.
Servus.
Ja, der David trainiert auch gerade auf seine Karriere als Pro-Wrestler hin. Der war heute schon mächtig sporteln und ist ein bisschen ausgelaugt. Blown up, sagt man dazu ja auch.
Ja, absolut. Ich habe die Massen in Bewegung gebracht.
Die aber auch weniger werden, wie du schon gesagt hast, und dafür jetzt mehr Muckis.
Es wird langsam, es wird. Aber da ist auch eine Menge Masse, die erstmal weg muss.
Ich stelle mir dann, David, du bist ja auch so von der Körpergröße her sind wir beide ja ziemlich dicht beieinander. Irgendwie so 1-2 Zentimeter. Bist du dann so ein Taz-Klotz irgendwann, so wie früher, die Submission-Maschine?
Suplex-Maschine, je nachdem? Nee, das glaube ich nicht, aber mein Trainer, mit dem ich das mache, ist ein Personal-Trainer, der ist auch nicht größer als wir beide und der sieht aus wie der Hulk von der Statur her. Und das ist übel. Also, nee, ich will nur einfach Bauch weg und im Alter keine Schmerzen mehr haben.
Sehr gut. Das ist auch ganz wichtig, gerade auch, wenn man so einen Bürojob hat wie wir, die dann einfach die ganze Zeit auf ihrem Arsch sitzen, dann tut so ein bisschen Bewegung ja auch ganz gut, allein, dass man keine Rücken- oder Nackenschmerzen oder sowas bekommt, ist dann schon absolut notwendig. Naja, umso besser, dass du dir hier natürlich die Zeit genommen hast, dass wir dann hier nochmal ein bisschen über die Damen quatschen, weil das ist ja auch ein Thema. Ich weiß, du bist ein großer Freund des Damen-Wrestlings, ich ebenfalls. Ich sage ja immer, mir ist eigentlich relativ egal, wer da im Ring steht, Hauptsache das Wrestling ist gut. Da ist mir das Geschlecht dann relativ egal, aber wir haben schon mehrere Podcasts zum Damenwrestling gemacht. Wir werden natürlich heute wieder einen Fokus auf WWE legen, werden aber auch zu AEW rüberschauen und auch so ein bisschen Europa da aufgreifen. Also so ein Grundabriss irgendwo, wie es da aktuell steht. Ansonsten, ihr wisst, wenn ihr mehr von uns hören wollt, wisst ihr Patreon Steady. Ganz wichtig, ich habe gerade schon gesagt, wir gehen auf die 300 zu. Wir planen wieder einen Fragen-Podcast. Also wenn ihr schon Ideen habt, vor Fragen, die ihr uns stellen könnt, schreibt uns die gerne, dann natürlich vielleicht nicht mit so einem mega aktuellen Bezug, ansonsten ist das noch ein bisschen hin, aber vielleicht, wenn ihr Bock habt, schickt uns da gerne Fragen ein, wir freuen uns da und wollen einfach wieder die 300, wie wir es ja schon jetzt ein paar Mal gemacht haben, so ein bisschen mit euch zelebrieren und da hier mit euch das Programm machen. Und Programm ist auch ein gutes Stichwort. Nächste Woche geht's mit dem Magazin weiter auf Patreon und Steady, wenn Shaggy und ich da über die aktuellen Sachen sprechen. Wir haben das Gastspiel mit dem Kollegen Alex McCarthy von TalkSports. Hat Chris aufgenommen. Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft, es zu schneiden, weil ich unterwegs gewesen bin. Das kommt jetzt auch kommende Woche. Und ganz viel anderer Stuff, Match of the Week und so weiter und so fort. Wenn ihr uns da unterstützen möchtet, seid ihr da natürlich herzlich eingeladen. Ansonsten starten wir hier mal durch, David, weil die Women's Evolution und dann die Women's Revolution, die begleitet ja Headlock jetzt auch wirklich schon in den vergangenen, inzwischen fast 4 Jahre. Also das vierte Jahr ist jetzt quasi angebrochen. Das begann alles 2016 bei Vorfeld von WrestleMania 32 natürlich. Da wurde der damalige Divas-Titel, wurde dann ja später im Three-Way zwischen Charlotte, Sasha Banks und Becky Lynch ja umgetauft und in den Women's Championship. Von da aus ging es dann weiter. Wir hatten den Damen-Rumble beispielsweise 1998. Wir hatten den ersten Main-Event von WrestleMania mit Charlotte, Becky Lynch und Ronda Rousey. Generell der Aufstieg von The Man, Becky Lynch. Wir hatten unfassbar viele First-Time-Ever-Matches. Ich hau jetzt hier alles raus, du. Ich hau jetzt hier alles raus.
Aber wie viele First-Time-Ever-Matches wir hatten? Oder Konstellationen First-Time-Ever bei NXT erstmal bei den ganzen Pay-Per-Views halt. Main Event, dann hatten wir ja noch Hell in a Cell und so weiter und so fort. Das ist ja, eigentlich haben sie ja alles durch, als wenn man so eine Checkliste machen würde.
Genau, also das auf jeden Fall. Auch alle Gimmick-Matches, du hast gerade Hell in a Cell angesprochen, das ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel irgendwie, was wir gehabt haben, aber auch alle möglichen Match-Stipulations, Iron-Woman-Matches und keine Ahnung, was wir da alles gehabt haben. Auch Money in the Bank natürlich hatten wir auch, das habe ich jetzt hier ganz rausgelassen. Apropos First Time Ever, es gab auch den First Time Ever Damen Pay-Per-View, also Women's Only Pay-Per-View mit WWE Evolution. Das war am 28. Oktober 2018. Und wir hatten auch die Damen bei einem Event in Saudi-Arabien. Das muss man auch kurz hier noch erwähnen. Aber grundsätzlich, 2016 ging es los. So 2017 hat es langsam Fahrt aufgenommen und 2018 ja, war dann wirklich dann der große Durchbruch, auch bedingt natürlich durch eine Ronda Rousey, die da auch wirklich nochmal den Fokus auf die ganze Geschichte gelenkt hat. Und ja, jetzt 2019 natürlich auch bedingt durch ja, den Aufstieg von The Man, würde ich mal sagen, war jetzt schon so die vorläufige Krönung, Fragezeichen, und da gebe ich hier an dich so ein bisschen weiter, weil wir waren immer alle recht positiv, was das angeht. Man könnte jetzt eigentlich sagen, wenn man sich so diese Historie, diese ist ja ein Marketing-Slogan, diese Women's Revolution, muss man ganz klar sagen. Ne? WWE wollte seinen Stempel da drauf drücken und das hat man entsprechend daraus gemacht.
Aber Moment, anfangs fühlte es sich schon an, also es war schon ein Sprung von, keine Ahnung, den Bella Twins und Eva Marie rüber Alicia halt Fox. Zu Ja, genau. Und rüber zu einer Charlotte, eine Becky und Co. Das war schon eine Revolution. Also das war schon klar, dass du gemerkt hast als Zuschauer, es ist eine neue Ausrichtung. Wir legen andere Sachen jetzt in den Fokus, worauf wir Wert legen und halt nicht mehr der Ausschnitt oder halt tussihaftes Gelaber. Das war anfangs schon sowohl Marketingspruch als auch spürbar.
Und man muss auch sagen, zu einer Revolution gehört ja auch ganz oft, dass das nicht nur ja, auf einen Fleck beschränkt ist, sondern dass sich das ja quasi noch ausbreitet. Und so war es ja auch. Es hat letztlich auch dazu geführt, dass Damenwrestling weltweit eigentlich eine größere Akzeptanz erfahren hat, glaube ich. Also, dass auch wirklich die Fans, dass denen bewusst geworden sind, genau das, was du gerade gesagt hast, ja, die Mädels da im Ring, die können auch wrestlen. Das haben wir ja auch früher schon gezeigt auf der großen Bühne, aber eben ja, eher so in kleinen Dosen. Aber wir wollen nicht nur, dass die gut aussehen, sondern wir wollen eben die auch als ja, Attraktion, als wirklich als Ereignis innerhalb der Events selber haben. Man hat Damenwrestling ernster genommen. Damen wurden auch häufiger gebucht quasi. Wrestling-Promotions sind ein bisschen unter Druck geraten, dass sie auch gerne ja, Damen ranholen, die quasi dann auch wirklich kämpfen können und die sich da präsentieren können. Das hat sich ja auch verteilt. Das hat man ja auch so, ich sag's mal ganz ehrlich, wenn man jetzt mal so 10 Jahre zurückdenkt, da hat man dann eben auch noch teilweise die Macho-Sprüche dann von den Rängen gehabt und ich habe das auch zwischenzeitlich aber noch mal erlebt. Ja.
Ich will da doch mal kurz reingrätschen, so früh im Podcast. Die Women's Revolution hat meiner Meinung nach allerdings nicht bei WWE angefangen, sondern bei TNA. Bei TNA war es halt schon so, die Frauen war halt wirklich mit großen Hupen und sehr sexy, aber es war so weit, dass die Division, die Frauendivision bei TNA, hatte die höchste Einschaltquote jeweils und die hatten verdammt gute Matches dabei. Das war so der Anfang, wo ich damals, als ich dann angefangen habe, ein bisschen TNA zu schauen, selber auch gemerkt habe, so hui, also die können ja doch deutlich mehr und das gucke ich gerne. Und dann ging es ja erstmal auch langsam rüber zu WWE, dort erst bei NXT. Also da muss man echt sagen, ich glaube, ohne NXT wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen oder so schnell gekommen. Und da hat es halt direkt connected mit der Crowd. Da hast du gemerkt, okay, warte mal, die Leute akzeptieren das, egal ob da Männer oder Frauen im Publikum sind. Die wollen gutes Wrestling sehen, egal wer das halt macht. Und dann kam es halt in der Main Show.
Das stimmt. Also wirklich auch in den Mainstream quasi. Ne? Aber es ist ja nun mal so, also auch, es gibt ja auch noch andere Promotions, die das Damenwrestling groß gemacht haben. Stardom ist da natürlich auch so eine Geschichte, die man da nennen muss. Ne? Also es ist 2010 ungefähr. Und auch heutzutage gibt es natürlich auch noch diverse Promotions, die das Damenwrestling extrem in Fokus stellen. Und auch die WXW zum Beispiel hier und auch die GWF veranstalten ja auch immer wieder Damen-Only-Events, nur so als ein paar prominente Beispiele hier aus Deutschland. Aber trotzdem, ich glaube, es hat einfach, wenn der Marktführer sagt, wir machen das jetzt, ja, dann macht man das.
Ja, das hast du auch gemerkt. Und diese Welle, die ging ja nicht, ja, die ging eigentlich weltweit und halt auch innerhalb der WWE. Du hattest ja auch das Gefühl, es wurde halt wirklich ein bisschen aussortiert auch nach und nach. Halt die Wrestlerinnen, die halt nicht so gut sind, mal außen vor ein bisschen lassen. Dafür halt aufstocken mit welchen, die das können. Oder halt die vorhanden sind, die was können. Beispielsweise Natalia, die halt nicht dann Storylines hat mit Pupsen oder so, sondern halt vernünftig auch mal wrestlen konnte. Das fühlte sich gut an. Allerdings kam dann für mich halt nicht eine Evolution, sondern, wie nennt man das, eine Rückkehr oder eine Abschwächung? Stagnation, sagen wir eher eine Abschwächung der Welle, weil es ging für mich in die falsche Richtung, weil wenn wir halt davon sagen, es breitete sich aus, ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Heißt, dass eine ganze Division davon profitiert. Aber bei der WWE hatte ich halt das Gefühl, in dem Moment, wo es halt nach außen ging, also immer größer wurde, war dann irgendwann der Punkt, wo es dann immer kleiner wurde und sich eigentlich mittlerweile ja nur noch auf die großen 4 oder 5 Namen fokussiert und die anderen jetzt langsam wieder so zurückdriften. Weißt du, ich meine, deswegen finde ich auch zum Beispiel, der erste Frauen-Main-Event von WrestleMania ist fantastisch. Ich habe mich mega gefreut über die Ansetzung. Und auch die ganze Storyline, der Hype um The Man. Ja, dass man sagt The Man, weil ich fand die Promo super. Ich sag mir Becky Lynch einfach nur. Absolut gute Storyline. Es war toll, dass eine Frau solche Reaktionen zieht und halt on top war. Aber es war immer noch eine von diesen großen vier Namen.
Mhm.
Und was mir halt bei der WWE abgeht oder halt fehlt, ist einfach, dass wenn du jetzt an Women's Revolution oder Evolution denkst, da fällt halt jeden ein, Charlotte, Becky, Sasha Banks und Bayley, wahrscheinlich noch Ronda Rousey. Dann wird es langsam knapp, weil selbst eine Asuka, die ist nicht ganz auf diesem Niveau und danach geht's immer steiler nach unten. Ja. Die anderen siehst du eigentlich gar nicht mehr in diesem Kreis und das ist eigentlich ein Problem, was du jetzt immer mehr spürst.
Da fallen einige Probleme irgendwo mit rein. Und wir haben auch wieder hier unser Handout, an dem wir uns ein bisschen orientieren. Und wenn man drüber nachdenkt, wir haben schon jetzt oft, gerade auch im letzten Jahr, so ein bisschen gemeckert. Also die Wildcard-Geschichte war das eine natürlich. Auch der Roster-Split jetzt ist das andere. Dass man merkt, dass da die Damen-Division einfach sehr große Probleme hat, wirklich diese Tiefe zu erreichen, die man beispielsweise bei den Männern hat. Bei den Männern hat man in jeder Show, ich sag mal, 4 bis 5 potenzielle Main-Events, die man durchrotieren kann. Plus minus ein bisschen, ne? Also ganz, ganz grob jetzt kalkuliert. Bei den Damen wird das da schon eng. Und dann hat man dann eben auf einmal so Versuche wie eine Lacey Evans, die man dann in den, in den Titelkampf pusht, obwohl sie vorne und hinten noch nicht bereit dazu ist. Also vom Gimmick her vielleicht ja, von der Ausstrahlung vielleicht schon, von den Fähigkeiten schwierig. Und auch andere Damen. Ja,
auch nicht von dem Standing. Die hat halt.
Genau.
Muss ja ehrlich sagen, wir haben bei den Frauen das Problem, wenn du halt irgendjemand gegen Charlotte stellst, der nicht zu diesen Top 5 oder, na, sagen wir, Top 4 gehört, weil eine Asuka hat auch nicht mehr dieses Standing, dann nimmst du das halt auch nicht so ernst. Es ist dann ist halt wirklich Gegner Charlotte gegen Becky oder wieder Charlotte gegen Sasha, Aber das wiederholt sich halt, weil du es nicht geschafft hattest oder nicht gemacht hast, dass die anderen Wrestlerinnen ja vom Standing her aufgebaut wurden.
Ja,
und das ist jetzt gerade das Problem, weil dadurch hast du halt, dass vieles sich wiederholt. Auch zum Beispiel eine Charlotte leidet darunter, weil du gefühlt denkst, die gewinnt ja eh alles. Ist eigentlich nicht so, sondern die verliert auch viele Matches. Aber du hast halt nur diese vier Namen, die immer wieder um diesen Titel kämpfen müssen. Oder beziehungsweise jetzt zwei Titel.
Hast du natürlich noch eine Alexa Bliss dazwischen?
Die total untergegangen ist im Übrigen seit dem Split.
Ja, ist natürlich auch jetzt viel im Tag-Team unterwegs, war verletzt zwischenzeitlich natürlich auch. Aber ja, ist natürlich auch jemand, Alexa, das haben wir schon oft gesagt, ist natürlich jemand, die sticht natürlich sehr stark durch Persönlichkeit raus, ist aber wrestlerisch den vier genannten hier, den vier Horsewomen, wie sie ja heißen, meilenweit unterlegen. Also meilenweit ist ja auch übertrieben, aber sie ist ihnen unterlegen, sagen wir es einfach mal so. Und dadurch ist es natürlich auch wiederum schwierig. Wir haben auch noch ein paar Verletzungen. Wir hatten auch noch eine Nia Jax beispielsweise, die natürlich im Ring nicht auf diesem Niveau agiert, die man aber auch versucht hat, da zu platzieren. Eine Asuka, gut, die hat man mit den Kabuki Warriors natürlich dann ganz gut in der Tag-Team-Division platziert. Ich mag die super gern. Und man hat jetzt auch beim Rumble gesehen, im Match gegen Becky Lynch, da kriegen wir jetzt ja kommende Woche das Rematch. Also, die hat jetzt nichts von ihrem Feuer verloren und die
sind
irgendwo noch super.
Es geht nur um Standing. Liegt nicht an den Fähigkeiten der Wrestlerin. Also, ich finde auch generell beide in dem Team, nicht nur Asuka, haben das Zeug, da oben mitzuspielen. Nur halt, du musst jemanden aufbauen, sonst nimmst du denjenigen einfach in dem Moment nicht als wahre Bedrohung an. Und dadurch kann halt schon mal sein, dass eine Fehde einfach nicht connected, weil du einfach eh denkst, ah nee, Becky gewinnt eh.
Ja, Becky oder Charlotte machen es im auf jeden Fall. Im Zweifelsfall dann aber Sasha oder Bayley.
Ja.
Und dazu, dass du eben nicht diese Talentdichte hast. Also WWE hat sich natürlich mit dem Start der Evolution erst und dann eben mit dem Fortgang der Revolution, um wie diesen schönen Begriff aufzugreifen, da hat man sich eben extrem auf diese vier konzentriert. Und David, du hast gerade eben schon Ronda Rousey angesprochen. Auch eine Ronda Rousey, finde ich, hat hier einen ganz wichtigen Teil dieser Bewegung mitgetragen. Und man hat schon deutlich gemerkt, als sie dann quasi in die, ich mache jetzt Anführungsstriche, in die Babypause gegangen ist, weil das war ja wohl nichts mit dem Baby bis jetzt zumindest.
Ja, du hast es gemerkt, Ronda war auch nicht nur eine Attraktion, sondern sie war direkt gleichwertig, sie war sofort eine Gefahr, die da war und sie hat auch super abgeliefert. Und sie war auch eine Abwechslung zu den Vieren, muss man halt ehrlich sagen. Sie kam halt rein, sie war anders, sie spielt da auch im Titelgeschehen mit und das zu Recht. Und jetzt, wenn die wegbricht, das merkst du gewaltig. Ich würde noch nicht mal sagen, es liegt nur an Ronda Rousey, sondern auch, wenn eine Charlotte oder eine Becky sich jetzt verletzen würde für ein halbes Jahr, das würdest du richtig merken. Weil dann hätten die auf einmal ein richtig großes Problem.
Ja, dann würde man wahrscheinlich doch schnell irgendwie jemanden von NXT beispielsweise hochholen. Also man merkt jetzt ja auch im aktuellen Build-up, dass man da versucht, irgendwas Frisches reinzubringen und deswegen Charlotte ja so in diese NXT-Schiene geht. Wurde ja schon gerüchtet, haben Kai und ich ja noch vergangene Woche drüber gesprochen. Und jetzt manifestiert sich das ja. Und ich sag's mal so, wenn man da jetzt mit Rhea Ripley oder auch eine Bianca Belair, wenn man die jetzt da alle so mit reinschmeißt, da profitieren die natürlich ganz viel von. Aber es zeigt eben auch eigentlich so ein bisschen, dass man im, ich sag's jetzt nochmal, Main-Roster ist natürlich falsch, also bei Raw und SmackDown, dass man da Fehler gemacht hat in den letzten Jahren, oder?
Ja, natürlich. Also, da kannst du auch eine Naomi nehmen oder sonst was. Du merkst, die kannst du auch jetzt nicht mehr so aufbauen. Und ich glaube, WWE hat jetzt genau diese Komplikationen halt gespürt von den Fans, weil ehrlich, unter den Videos auf YouTube von Charlotte und Becky, mittlerweile hat auch ein Becky ein Problem, dass halt du sie halt immer siehst, im Titel, Charlotte auch, und du hast halt nicht so viele Varianten. Und das ist, glaube ich, das, was WWE jetzt versucht, durch die Konfrontation, dass Charlotte halt sagt, nee, ich kämpfe hier gegen Rhea Ripley bei WrestleMania, höchstwahrscheinlich, dass man da versucht, jetzt demnächst die Kandidaten hochzuziehen, um halt genau diese Monotonie abzuschaffen. Und eine Shayna Baszler und dann Bianca Belair und Rhea Ripley, die werden, glaube ich, alle drei sehr schnell reinrutschen. Und dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, aber du musst es unbedingt füllen. Was du halt nicht machen darfst, ist beispielsweise in der Zeit, wo du eine Evolution hast, dann halt das Material nicht nutzen, was du hast. Und wenn eine Liv Morgan angekündigt wird, ja, komm zurück, großes Comeback, da muss auch was kommen, wo du halt sagst, okay, dann, wenn jemand kommt, muss er auch direkt vom Standing her aufgebaut werden. Und es muss halt Sinn ergeben. In diesem Falle kam sie halt zurück und es war halt eigentlich ein Downgrade sogar. Und auch jetzt hatten wir wieder ein Comeback. Du hast eigentlich genug Talente im Roster, nur halt dieses Standing, das kannst du nicht von heute auf morgen aufbauen. Und ich glaube, bei vielen Wrestlerinnen, denkt die WWE vielleicht, würde ich wahrscheinlich auch, das kriegen wir nicht mehr hin. Also die werden so sichere Backups, aber das ist halt kein Material mehr, wo ich sagen kann, darauf können wir jetzt die Division aufbauen.
Ja, es gibt halt dann eben, wenn du einmal diese Chance verpasst hast, dann bleibst du eben einfach in der Midcard irgendwann hängen. Klar, ich glaube schon, dass beispielsweise, du hast gerade das Comeback von Ruby Riott hier angedeutet, ich glaube schon, dass man die ist noch nicht verbrannt, sagen wir es mal so. Aber klar, die Riott Squad, machen wir uns da mal nichts vor, das waren halt eben glorifizierte Jobber mit einem Namen irgendwo und einer Einzugsmusik, aber die haben ja nie was wirklich Weltbewegendes gewonnen. Ich glaube, dass nur eine Ruby, wenn du sie ein bisschen drehst noch, dass du sie in eine andere Richtung schieben kannst und dass du die vielleicht auch noch irgendwo oben in den Main Event reinholen kannst, weil die hat auch irgendwie was Besonderes, die sieht anders aus als die Damen, die jetzt aktuell da oben stehen.
Die ist auch gut im Ring.
Und also, die ist gut im Ring, das kommt auch noch mit
ohne dazu. Aber. Nur, ich möchte hier anmerken, das hatten wir im Vorgespräch schon, ich verstehe es um Gottes Willen nicht, warum man momentan jede Frau als Heel darstellt, die halbwegs wichtig ist. Also wir haben bei den Frauen eigentlich fast nur noch Heels. Und das hätte ich halt nicht gemacht, sondern ich hätte eine Ruby eher genutzt, dass man halt sagt, come back und dann pushen wir zum neuen Babyface.
Ja, ich habe mich das auch gewundert, dass man sie so hier platziert hat. Überhaupt, also diese ganze Story-Konstellation, wir haben jetzt zuletzt auch über die Geschichte mit Liv Morgan und Lana und Rusev und Bobby Lashley, die jetzt ja anscheinend aktuell on hold erstmal ist, weil
Halt, du musst mir jetzt erstmal kurz sagen, David, du hattest recht. Ich bestehe da drauf. Weil ich gewarnt habe, dass ich gesagt habe, wenn Liv morgen wiederkommt, wart's ab, da gibt's eine Menge nackte Haut und nichts anderes außer Catfights.
Ja, also die Matches von ihr waren jetzt ja nie so wunderbar glorreich, aber sie hat jetzt kein sexy irgendwas Gimmick bekommen. Also so schlimm ist es ja nur auch wiederum nicht.
Naja, wenn man halt schon mit so einem Latex-Outfit rauskommt, was schon so angelegt ist, und dann hast du halt Videos, wo die in der Badewanne ist, Dekolleté kommt raus und deutet halt an, dass ich eigentlich mit Lana im Bett war. Also, da kommt man schnell aus der Nummer raus.
Natürlich, aber dass man damit gespielt hat, um auch so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, das ist ja, steht ja außer Frage. Also, das hat ja auch funktioniert, wenn man sich die Zahlen anguckt.
Ja, aber genau, Sex funktioniert immer. Also, es ist egal, wie schlecht das WWE oder sonst eine Division geht, haut eine Sex-Storyline raus und sie funktioniert immer. Weil Leute stehen halt drauf. Das heißt halt, Sex sells. Das hat einen Grund, warum man das so sagt. In dem Falle ist es allerdings fast schon Satire, weil eine Stephanie McMahon bei der Evolution-Rede und Anreden, die immer wieder erwähnt hatte, dass es halt jetzt nicht mehr darum geht, Body und auch nicht Sexualität entscheidend ist, sondern es jetzt nur noch darum geht, um Competition. Nur noch, dass das im Ring ist. Und das Lustige ist, dass man jetzt im Grunde genommen nach und nach abkehrt. Und das ist ja noch nicht, Liv Morgan war ja nicht die Einzige, sondern Mandy Rose ist ja genauso. Wo man ja auch die Fremdgehen-Storyline hatte. Und
hallo, ich jetzt mit da Otis, halt, da geht's nicht um Körperlichkeiten.
Mit Otis finde ich halt noch lustig, aber da ist es halt auch wieder sag mal, ich feiere das, ich finde das super toll, aber die Richtung, in die man gerade geht mit den Undercard-Wrestlerinnen, also ich nenne es halt Undercard, eigentlich gibt es keine Undercard-Midcard, aber sagen wir einfach die, die nicht im Main-Event-Bereich sind, da habe ich schon Bauchschmerzen. Weil es fühlt sich halt eher an wie so ein Schritt zurück.
Ja. Darf ich mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob auch Frauen im Booking-Komitee, im Creative-Komitee sitzen, aber glaubst du, das hängt auch damit zusammen, dass da so ein paar alte Herren sitzen, die Pläne machen? Mit Bruce Pritchard und Paul Heyman?
Nee, glaube ich nicht. Einfach aus dem Grunde, weil man zur Evolution oder zur Revolution, mein Gott, diese Namensfindung, es ja richtig gemacht hat. Es ging ja wirklich jetzt ja 2 Jahre eigentlich nur um Competition. Und das, man hat ja gesehen, dass das funktioniert. Ich glaube eher, das hat auch was mit den Ratings zu tun, weil das Einfachste, um halt Einschaltquoten zu erzielen oder einen Anstieg zu haben, ist Sex. Und das ist nun mal primär bei Frauen so, weil die Hauptzielgruppe der Zuschauer ist männlich.
Ja.
Ich glaube, dass das eher der Grund ist. Ich glaube, die Booker möchten, oder ich glaube, die Booker sehen alle als Wrestler an, was sie drauf haben und möchten am liebsten halt Competition-Storylines haben, haben nur das Problem mit dem fehlenden Standing oder halt, fehlenden Ideen, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ein Booking-Team nur Männer oder primär Männer sind, wobei ist die Frau vom Warrior nicht auch da drin?
Stimmt, die ist auch noch irgendwo damit drin verhaftet, da hast du recht. Aber da wissen wir auch gar nicht genau, was die für Mitspracherecht hat und überhaupt. Aber es soll ja auch irgendwie Creative Input geben, habe ich auch mal gehört. Ja, ich sehe es aber ähnlich, tatsächlich. Also ich sehe es eben so, dass man vor allem oben an der Spitze eben die Horsewomen positioniert hat, plus Ronda Rousey. Und darunter wird es dann eben schon ein bisschen schwieriger. Und diese Sache mit der Aufmerksamkeit ist auch ganz interessant. Also die Sache mit einem Liv Morgan und Lana ist hier die eine Geschichte. Wir hatten zum Beispiel, kannst du dich noch daran erinnern, es gab auch mal so einen kurzen Spot mit einer Alexa Bliss, die irgendwie noch nicht vollkommen angezogen gewesen ist und quasi von, ne? Und das hat auch Reaktionen gezogen bis zum geht nicht mehr. Also man spielt da so ein bisschen mit. Ich sag mal, das darf man machen, das darf man genauso bei Frauen machen, das darf man auch bei den Männern machen. Man darf es aber halt nicht übertreiben. Ich fand es übrigens viel, viel schlimmer, um hier so einen anderen Punkt aufzugreifen, war diese Geschichte mit, die wir dann zur Mitte des Jahres, letzten Jahres gesehen haben, mit Seth Rollins und Becky Lynch gegen Lacey Evans und Baron Corbin. Auch da, man hat natürlich mit diesem The Man-Charakter von Becky Lynch gespielt, aber ich finde, das hätte es alles nicht nötig gehabt. Und man hat hier auch gemerkt, dass man nicht genau weiß, wohin man überhaupt mit dem The Man-Charakter will. Man hat auch gemerkt, dass man nicht so genau weiß, wohin man mit den Damen überhaupt will. Und es sind diese ganz vielen kleinen Bausteine, die sich dann irgendwann zusammensetzen. Und man denkt sich, ja, ne, gut, Damen-Wrestling finde ich schon noch cool, aber es hat so ein bisschen an Feuer verloren. Und damit kombiniert beispielsweise auch der schwache Aufbau für den Royal Rumble jetzt 2020, den wir gesehen haben. Also der Damen-Rumble war ja quasi gar nicht, ja, wollte ich gerade sagen, der war ja quasi gar nicht aufgebaut, oder?
Nee, also es wurde ja irgendwie nur eine Folge vorher mal kurz erwähnt, mal richtig, aber halt so standardmäßig. Aufbau gab es da nicht, wo man letztes Jahr noch echt wochenlang hingefiebert hatte, wer könnte gewinnen. Es wirkte halt eher so, als man sagt, ja, ist ein Beiwerk. Und das ist halt das, die Gefahr, die eigentlich dürfte das ja nicht so sein, sondern beide Rumbles müssen dieselbe Bedeutung haben. Zumal der übrigens sehr gut war, der Frauen-Rumble. Aber es fehlte da halt einfach das Feuer. Aber so habe ich allgemein das Gefühl, dass halt bei vielen Frauen-Storylines momentan irgendwie so, ich glaube, da fehlen irgendwie Ideen. Also es wirkt so dahin plätschernd.
Ja, so fühlt sich halt eben an. Also man hält das natürlich noch am Laufen und jetzt versucht man natürlich auch mit der Hinzunahme von NXT, das hat man ja auch schon bei der Survivor Series, da quasi zu den Big Four Pay-Per-Views, Big Five Pay-Per-Views, ich glaube schon, dass man dann da immer noch mal versucht, so den Funken noch mal neu zu entzünden, weil man da einfach eine Chance hat. Das sehen mehr Leute, das hat ein bisschen mehr Gewicht. Ne, Shayna Baszler hat ja bei der Survivor Series auch Becky Lynch und Bayley geschlagen. Das heißt, allein durch diese Geschichte hat man ja quasi einen Star geschaffen. Eigentlich ist Shayna Baszler jemand, wenn die jetzt bei SmackDown auftauchen würde, sage ich jetzt mal, wir wissen es nicht, wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown auf, wenn die jetzt bei SmackDown auftauchen würde, würde sagen, hey, zu Bayley, du, ich, WrestleMania, gekauft. Würde ich sofort sagen, absolut legitimer Contender für die Championship.
Du würdest eher denken, tut mir Bayley aber leid, weil die hat nicht das Standing.
Ja, das ist die nächste Baustelle, die wollte ich gleich noch ansprechen. Aber ich wollte erstmal auf Shayna so ein bisschen hier eingehen, weil die wäre natürlich jemand, die dass die Hauptshows auf jeden Fall bereichern würde und die einfach auch eine Legitimität mitbringt. Durch ihren langen NXT-Title-Run, durch die Art und Weise, wie sie sich da auch weiterentwickelt hat und eben auch durch den Sieg bei der Survivor Series.
Ich finde generell, dass NXT hat ein super starkes Frauen-Roster, wo halt, es ist ja nicht nur Shayna Baszler, sondern auch eine Bianca Belair, kannst du sofort eigentlich hochballern, ohne Sorgen zu haben. Ja, irgendwie, vielleicht hat man bei NXT mehr Zeit, oder weil es halt nicht so viele Wrestler sind, dass man sich da mehr konzentrieren kann. Aber ich habe halt das Gefühl, dass die Wrestlerinnen, die von NXT hochkommen, bei mir direkt ein gewisses Standing haben als Athleten.
Ja, kann ich bis zum gewissen Grade verstehen. Ich muss sagen, bei der Bianca Belair bin ich ein bisschen skeptisch, weil die haben wir auch schon in größeren Matches bei NXT gesehen. Und die braucht noch ein bisschen. Also die braucht noch ein bisschen so Feinschliff. Sie hat sich jetzt super gut präsentiert. Ich mochte dieses Segment mit ihr und Rhea und Charlotte, fand ich super cool. Auch von ihrer Ausstrahlung her, weil die verkörpert irgendwas. Also die schaust dir ja, das hatte ich schon beim ersten Mal, als ich die dann irgendwie gesehen habe, du schaust die halt an und die ist sofort ein Charakter.
Okay, warte mal, dann formuliere ich es anders. Du könntest halt eine Bianca Belair oder eine Rhea Ripley direkt hochballern, ohne dass du Angst haben müsstest als Fan, dass man sie nicht als Wrestlerin pusht und darstellt und das aufbaut, sondern halt denkt, nee, wir gehen eher zum Beispiel auf die Frau von irgendjemanden oder eine Beziehungsstoryline oder weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich.
Die Gefahr sehe ich halt bei NXT-Wrestlerinnen irgendwie nicht.
Ja.
Weiß ich nicht, warum.
Ja, das stimmt. Ja, weil du wahrscheinlich einfach so gewohnt bist, dass die quasi auch so präsentiert werden. Ne? Da geht es dann um den Titel, es geht um die Fehde, es geht um persönliche Animositäten der Wrestlerinnen gegeneinander, aber es geht eben nicht um irgendwelche Soap-Geschichten. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was wir eigentlich so ein bisschen aus dieser Revolution raushalten müssen, diese Soap-Storylines, die wir jetzt ja gehabt haben, die unterhaltsam sind, aber passen ja eigentlich nicht so recht da rein, oder?
Nee, sie diffamiert halt ja auch in gewisser Weise die Division oder halt die Wrestlerinnen, die involviert sind. Ich fand auch zum Beispiel, die Division wurde auch schon ein bisschen runtergedrückt oder schlechter dargestellt, als eine Carmella halt plötzlich ein bisschen dominant war. Weil du als Fan ja gesehen hast, die ist doch nicht so gut im Ring.
Ja.
Also die war halt nicht auf dem Level und es hat halt für dich keinen Sinn gemacht. Und da war es halt auch sehr viel, ja, bitchy und Soap-mäßige dabei. Und Soap gehört immer zum Wrestling dazu. Das Problem ist halt nur, wenn der Fokus zu sehr auf das geht und jemand auf das reduziert wird oder zu sehr als Soap-Darsteller gesehen hat, wird, dann kommt der wichtigste Teil, und das ist das Wrestlerin-Sein, viel zu kurz. Und damit beschädigst du meiner Meinung nach auch jemanden so sehr, das kriegst du gar nicht so schnell weg. Um das wieder gerade zu bügeln, oh, schwierig.
Ja, so ist es. Also es gibt auf jeden Fall, gerade auch, wenn du dir die Midcard bei WWE anschaust, da hast du halt wirklich das Problem. Also klar, du kannst nochmal durchrotieren, du kannst Leute von SmackDown zu Raw holen oder vielleicht auch von NXT irgendwie zu Raw und SmackDown ziehen, vielleicht auch nochmal von, ich fände es auch mal interessant, mal wieder, weiß ich nicht, vielleicht eine Carmella wieder zurück zu NXT zu schicken.
Ich fände einfach generell mal gut, wenn man diesen Split aufheben würde bei den Frauen.
Der macht das ist halt die andere Geschichte.
Keinen Sinn, es sind einfach zu wenig und dadurch hast du so wenig Möglichkeiten, dass du im Grunde genommen eine Kuh zu lange melken musst.
Ja, aber ich glaube, das ist logistisch super schwierig.
Ja.
Ich glaube, das ist das Problem.
Das ist natürlich, aber wenn man halt ein bisschen weicher wäre nach dem Motto, okay, komm, du bist jetzt eher mal die nächsten zwei Mal drei Monate bei War und danach Uber. Oder dass man zumindest innerhalb der Pay-Per-Views mal Titel wechseln kann und ich weiß nicht.
Hat man dann nicht wieder Wildcard-Rules, David?
Ja, bei den Frauen einfach ist das Problem, es sind halt zu wenige.
Ja.
Also entweder man stockt es halt wirklich auf, dass man halt sagt, wir haben einen Frauen-Main-Event-Bereich, eine Mid-Card und eine Undercard, dann ist es was anderes. Dann will ich auch kein Split auflösen und eine Wildcard-Regelung. Aber ich habe generell das Gefühl, dass die Women's Division in den letzten Wochen oder Monaten ordentlich aus dem Fokus genommen wurde innerhalb der Shows.
Ja, das habe ich tatsächlich auch. Also so seit, ich kann es ganz schwer sagen, ich würde mal sagen, so seit Sommer 2019 habe ich auch das Gefühl, dass man da so ein bisschen von weggerückt ist. Natürlich Survivor Series nochmal Main Event und so, aber auch das war ja einfach so in der Logik heraus begründet, weil du quasi die Champions gegeneinander hast. Das konnte man dann eben schon so irgendwie begründen. Aber ansonsten fehlte da eben irgendwie so ein bisschen was, dass man sagt, ja, jetzt, da ist plötzlich der Fokus drauf, sondern man hat eindeutig den Fokus wieder woanders gesetzt. Ist okay, kann man machen. Du kannst nicht immer nur das eine präsentieren. Man musste auch ein gewisses Gleichgewicht irgendwo halten. Problem ist aber, dass man dann immer wieder auch das Gefühl gehabt hat, dass man so komplett den Grundgedanken der ganzen Geschichte irgendwie so ein bisschen verloren hat. Und das ist auch was mich ein bisschen gestört hat. Dass zum einen, dass da Frauen an Positionen innerhalb der Card sind, die da nicht hingehören. Schönen guten Tag, Lacey Evans beispielsweise. Oder, ja, ist ja nun mal so.
Also, ja, ich will dir da
nichts wegnehmen. Ich find, die hat eine tolle Ausstrahlung und alles. Aber im Ring kommt immer irgendwann für mich der Moment, wo ich sage, ach komm, jetzt. Nee, das wärst du mal lieber noch ein halbes, dreiviertel Jahr bei NXT geblieben, ehrlich.
Ja, natürlich, vor allem gibt es halt andere Kandidatinnen, wo ich dann sage, oh, nimm doch lieber die.
Ja. Und das ist das eine Problem. Da gibt es natürlich auch ein paar andere Probleme. Wir hatten ein bisschen Verletzungspech natürlich. Ich glaube auch, dass eine Ruby Riott tatsächlich in einer anderen Card-Position stehen würde, als sie es jetzt tut.
Aber warte, dann brechen wir jetzt nochmal anders runter.
Ja.
Gehen wir mal von den Personen weg, sondern gehen wir mal einfach von der Zeit her. Die Zeit, die Frauen momentan während der Weeklies haben, ist deutlich runtergegangen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, weil je weniger Zeit du hast, die meiste Zeit geht eh für Match drauf, desto weniger kannst du jemanden aufbauen oder zumindest overbringen oder sonst irgendwas. Das ist ja fast abgeschnitten. Also deswegen meine ich halt, dass halt zum Beispiel auch eine Alexa Bliss ist bei mir momentan ziemlich unterhalb des Radars. Du hast halt deine ein, zwei Top-Fäden meistens, die kriegen halt ihre Zeit auch mal für eine Promo, aber so darunter ist halt mittlerweile gar nichts mehr.
Das ist übrigens, Zeit ist das eine, und du hast gerade die Promos angesprochen, das ist übrigens auch das, was mir ein bisschen fehlt. Dieses Charaktere schaffen, Charaktere schärfen und Charaktere weiterentwickeln. Das fehlt mir eben auch so ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Figuren, die man kreiert, die bleiben flach und die entwickeln sich nicht weiter.
Ja.
Und das ist eben das Schwierige. Klar, ein Main-Charakter entwickelt sich weiter, von mir aus auch. Was sagst du zu einer Bailey? Bailey hat sich ja nun weiterentwickelt, ist von dem braven Grinsegesicht zu der Bailey jetzt mutiert, hat die Bailey-Buddies gekillt und trotzdem ist sie nicht mehr so groß, wie sie es mal früher gewesen ist, ganz subjektiv von meiner Position aus.
Weil genau das ist, was du halt gerade, ja, was dir fehlt, weil ich habe keine Tiefe über Bailey. Also das ist einfach nach den Heel-Turn, was gab es da jetzt an große Entwicklung? Also weder, dass irgendwie Motivation mega im Fokus ist oder dass da halt eine fette Storyline hinter ist, sondern es ist eigentlich, für mich ist es einfach nur so, das ist Bailey und sie ist halt jetzt Heel. Punkt. Ende der Geschichte. Aber eigentlich ist das interessant ja, das, was da nach diesem Punkt kommen müsste. Wieso, weshalb, mache ich jetzt weiter, was ist mein Ziel, wie gehe ich vor, wie ist mein Charakter? Aber für mich ist einfach Bailey nur ein Heel und deswegen funktioniert halt das für mich nicht. Weil ich generell, auch bei den Männern habe ich genau dasselbe. Mich packen Wrestler nur, wenn ich halt auch mehr über sie weiß oder mehr Motivation kenne, dass ich mich emotional irgendwie auf eine Seite zumindest schlagen kann und auch weiß, warum. Und nicht nur, weil du bist gut, du bist böse.
Weißt genau, so ist es. Ja, natürlich, absolut. Also es fehlt all diese ganzen Dinge, die einen Charakter ja ausmachen. Die Motivation, die Hintergründe, ne, auch die persönlichen Animositäten und Freundschaften irgendwie nach links und rechts. Das hat eine Bailey natürlich mit der Sasha Banks beispielsweise. Aber insgesamt wirkt dieses Gimmick, was man ihr jetzt da eben gegeben hat, es wirkt nicht so, als würde es zu ihr passen, sagen wir es mal so. Und sie weiß, glaube ich, auch noch nicht genau, wo man wirklich damit hin will. Problem ist eben, dass man den Figuren natürlich auch relativ wenig Zeit einräumt, um sich eben weiterzuentwickeln, um sich zu präsentieren. Und man merkt es ja auch beim Publikum, es ist ja auch nicht so, als ob die jetzt da ausrasten würden, wenn eine böse Bailey rauskommen würde, sondern Bailey ist den meisten einfach leider egal. Und das ist natürlich ein riesiges Problem.
Und nachvollziehbar. Und wobei das eigentlich schade ist, weil zum Beispiel, es gab ja, als sie mit Sasha Banks Tag Team mäßig unterwegs war, da hat man das vorliegen. Man hat Hintergrundwissen bei den Fans, bei den Charakteren, dann, wo du nicht wusstest, ja, gibt's jetzt irgendwann den Turn von wen, Fehde. Das hätte funktioniert. Aber das fehlt mir zum Beispiel total. Man hat das damals nicht durchgezogen, aber das allgemein fehlt mir halt überall. Du hast halt momentan auch das Gefühl, bei den absoluten Topstars, eine Charlotte geht's eigentlich nur noch darum, wegen, ich bin die Beste und ich beweise es halt immer. Und Becky Lynch ist halt, ja, stell mir einen Gegner hin und ich zerstöre den, bis ich den richtigen hab.
Ja.
Und da fehlt mir halt wirklich einfach allgemein die Tiefe, was ich halt schade finde, wie du halt schon sagst, mit den Promos, wenn du halt drauf achtest, die einzigen, die halt wirklich Promo-Zeiten richtig kriegen, sind eigentlich Charlotte und Becky. Und dann halt manchmal noch die Gegner ein bisschen und dann wird's eng.
Ja. Ja, also auch die Sasha Banks beispielsweise, dieses Comeback ist jetzt auch nicht groß gezündet, wenn man ehrlich ist.
Nee.
Ne? Also irgendwie hat man da so ein bisschen nicht mal die Drive verloren, aber man findet nicht so richtig das Patentrezept. Aber das ist ja eben was man leider auch nicht nur bei den Damen irgendwie nicht hat derzeit, also die Ideen und die Kreativität, sondern eben auch bei den Herren hat man das ja auch häufiger. Da aber wiederum kann man das wenigstens noch mit, ich sag mal, durch die Bank einem deutlich stärkeren Roster irgendwie kompensieren. Das geht eben bei den Damen nicht. Und dann hat man eben manchmal auch so Matches dazwischen, wo man sich denkt, warum gucke ich mir das jetzt an, um es mal so zu sagen. Und damit meine ich jetzt nicht nur allein Seth Rollins und Becky Lynch gegen Baron Corbin und Lacey Evans.
Das hat mir sehr, sehr viel kaputt gemacht. Ich weiß, das klingt jetzt halt so, nimm alles auseinander, alles blöd. Nee, nee, also ich fand Becky Lynch super, war auch mega gehypt. Aber in dem Moment, wo man halt das mit diesem Paar darstellt, und vor allen Dingen, wenn sie als mitfühlende Partnerin dargestellt wird, im Kontrast zu dem, ja, scheiß auf alles Charakter von The Man, das hat so viel einfach von diesem Momentum genommen und auch von diesem Standing, den sie halt hatte, weil sie war in dem Moment halt nicht mehr für mich, ich weiß, das klingt jetzt radikal, Becky Lynch, The Man, weiblicher Stone Cold, sondern Becky Lynch, ja, die Partnerin von Seth Rollins.
Ja. So ist es. Das hat wirklich viel kaputt gemacht. Das hat auch, bis heute merkt man ja auch, dass eine Becky Lynch so langsam an dieses große Image, das bröselt langsam so ein bisschen. Also sie ist halt natürlich noch immer ein Topstar, zweifellos. Aber man merkt auch, dass da weniger Reaktionen kommen, dass insgesamt da ein bisschen Leute ein bisschen weniger heiß drauf sind. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber ihr Auftritt mit der Pixel-Sonnenbrille war schon ein bisschen geil, muss ich sagen.
Die Sonnenbrille war cool, aber ja, Becky Lynch hat halt genau das Problem, du kannst halt, genauso wie auch ein Stone Cold kann nicht ewig funktionieren, wenn du den halt nicht einen richtig gefährlichen Gegner vorsetzt. Und hier hast du halt das Problem, Ronda Rousey ist nicht mehr da. Die einzige, die halt so richtig vom Standing her dagegen halten kann, ist Charlotte, aber dann hast du halt schon wieder.
Ja.
Und das ist halt das Problem.
Aber ja, ich finde, Asuka, da kommen zumindest noch richtig gute Matches bei raus.
Genau, die Matches sind super, aber der Aufbau war halt, ja, sie hat nicht mehr dieses Standing, das musst du erstmal wieder pflegen. Und dasselbe hättest du auch bei einer Sasha Banks oder sonst was. Du hast halt einfach das Problem, du hast keinen Gegner, der eine Gefahr für Becky darstellt, wodurch du halt mitfiebern musst oder mitfiebern kannst. Und das ist halt der Grund, warum da so ein bisschen die Luft raus ist. Nicht, weil das ja schlecht ist, sondern einfach, du hast halt Leerlauf und hast das Gefühl, wann kommt denn der richtige Gegner?
Ja. Jetzt mal ganz kurz hier so Butter bei die Fische. Wo siehst du aktuell das Damen-Wrestling? Wenn du so eine Skala hättest, keine Ahnung, 1 bis 10, wo würdest du die jetzt festmachen? Wo steht die Women's Revolution aktuell? Ganz kurz und knapp.
WWE oder Wrestling allgemein?
WWE. Und da vor allem natürlich Raw und SmackDown erstmal, weil es
ja
NXT
ist. Okay, Raw und SmackDown. Ja, wenn du jetzt nur Raw und SmackDown, da gehe ich momentan sogar so weit, und das ist eigentlich ja ambivalent zu Main Event letztes Jahr. Ich würde es momentan so bei einer 4 einordnen. Weil das ist halt für mich noch nicht mehr ausreichend. Das ist einfach so, ich habe halt das Gefühl, es dümpelt nicht nur dahin, sondern da geht halt gerade echt die Luft raus und der Fokus geht halt teilweise in andere Richtungen, die ich nicht möchte. Und da fehlt mir genau das, womit beworben wurde und was ich anfangs nämlich hatte, die Competition. Und ja, das ist keine Kritik an den Wrestlerinnen, sondern einfach das Wie.
Man hat ja immer noch mal so Ausschläge nach oben, würde ich es einfach mal nennen. Also man hat es ja beispielsweise jetzt auch gehabt bei, ich weiß nicht, bei Asuka gegen Becky zum Beispiel. Wir hatten auch andere tolle Matches noch unter den Damen, aber es zieht sich eben nicht durch und das ist eben dann das Problem und innerhalb der Wochenshows dümpelt das Geschehen auch sehr, sehr oft vor sich hin und holt einen dann irgendwie nur so bedingt ab, auch da wieder. Es gibt Spitzen nach oben, es gibt Spitzen aber auch leider sehr oft nach unten und wenn man dann eben auch so mitbekommt, dass dann beispielsweise die Soap-Storylines, auch wenn sie eben unterhaltsam sind, ich fand die auch witzig, aber es ist ja eigentlich nicht das, was man dann in diesem Sinne irgendwo da haben möchte. Das kann man mal machen, muss man aber nicht ständig machen und man darf eben dann das nicht darauf irgendwie zu sehr fokussieren. Es ist eine schwierige Kiste, ehrlich gesagt. Ich tue mich da auch schwer mit, wenn ich das so bewerten würde. Ich werde wahrscheinlich eine 5 bis 6 gegeben. So Luft nach oben ist auf jeden Fall. Aber
ja, es wäre ja höher, wenn man NXT dazu genommen hätte.
Ja, das
auf sowohl jeden Fall. Sowohl NXT als auch NXT UK, weil bei beiden habe ich halt diese Competition. Und wie gesagt, es liegt auch nicht an den Wrestlerinnen Material, weil wenn du jetzt zum Beispiel die Note danach gefragt hättest, hätte ich gesagt,
auch Menschen.
Ja, vom Roster her oder von den Talents, die man hat, hätte ich eine glatte 10 gegeben.
Ja.
Weil du hast so viele, wenn du alle zusammenzählst, Raw, SmackDown, NXT und NXT UK, wo ich einfach denke, wenn du alle Top-Leute zusammen in eine Division packst, da bombst du alles weg.
Ja, damit kommen wir beispielsweise vielleicht auch zu sowas wie einem eigenen Pay-Per-View. Es gab auch schon zig Gerüchte darüber, Mensch, es könnte ja mal eine eigene Damenshow geben, regulär auf dem Network oder sonst irgendwas. Wir hatten WWE Evolution, ich habe gerade gesagt, Oktober 2018. Tja, 2019 hatten wir das schon nicht mehr. 2020 weiß man es noch nicht.
Das war so ein Hohn, dass es das 2019 nicht gab, weil ich, da reite ich gerne drauf rum, weil Stephanie McMahon das groß angekündigt hat, von wegen so, ja, das ist der Beweis, dass Frauen auch Pay-Per-Views haben können. Und wir da keinen Unterschied machen und dass wir das auch öfters machen können.
Mhm. Ja.
Nächstes Jahr? Nö, lass mal wieder weg.
Ja, Saudi-Arabien zahlt eh viel mehr Geld. Hallo?
Ja, vor allem, die erste Evolution-Pay-Per-View fühlt ja sich ja schon an wie so Alibi-Pay-Per-View. Es war sehr klein, sehr kleine Umsetzung und halt direkt im Schatten von Saudi-Arabien, zeitgleich. Oh, das war schon schwierig, aber ich meine, hast du nicht auch das Gefühl, dass das so auch so ein kleines Bausteinchen ist, wo du als Zuschauer das Gefühl hast,
na klar,
euch ist diese Frauendivision nicht mehr so wichtig?
Natürlich. Ich meine, das, man denkt ja da auch irgendwo mit. Und wenn du dann eben merkst, dass da eigentlich oft mit seinen eigenen Ansprüchen gebrochen wird, und da ganz klar, dann merkt man eben auch als Zuschauer und als Betrachter, Beobachter von der ganzen Geschichte, dass man da offensichtlich dann vielleicht auch den Mund zu voll genommen hat und dann irgendwo sagt, ja, nee, dann halt nicht, ne? Weil mit anderen Dingen verdienen wir ja vielleicht mehr Geld. Vielleicht bringen auch andere Dinge mehr Einschaltquote. Wie, ne, hier, lesbischer Engel, warum denn auch nicht? Ne?
Ja, vor allem, wenn du dann noch die Klickzahlen siehst auf YouTube zwischen Frauenmatch und halt, ich war mit Lana im Bett. Das ist ja das 20-30-fache.
Wie, Alexa Bliss ist nackt? Huch, kriege ich sofort drauf.
Vor allem, das waren direkt Millionen und
ja.
Ich finde es auch taktisch nicht klug. Also das ist halt sehr kurzfristig gedacht. Ich weiß, das ist jetzt gerade die ganze Zeit, hört sich an wie Gemoser, weil ich mag eigentlich total Division. Aber diese Kleinigkeiten, ich stehe ja auch auf Frauen, die hübsch sind. Das guck ich dir gerne an. Das Problem ist halt nur, wenn du sowas auch noch als Einzelvideo auf YouTube ballerst mit so einem Vorschaubild und das halt momentan durchballerst, dann setzt du eigentlich das falsche Signal. Und dieses Signal nach außen hin finde ich halt falsch, weil eigentlich waren ja die Leute dabei, gerade bei NXT hat es angefangen zu zeigen, wir wollen das eigentlich gar nicht, zumindest nicht bei WWE, ihr habt andere Qualitäten, hebt die doch in den Vordergrund. Und das fehlt mir gerade.
Ja, geht mir ganz genauso. Der zunehmende Fokus auf die Wrestlerinnen, die da sind, auch da vielleicht eine andere Rekrutierungspolitik vielleicht auch hier und da und auch mal eine andere Besetzungspolitik, also im Sinne von, dass man da auch jetzt mal wirklich nochmal durchmischt. Ich find auch gerade Raw und SmackDown müssten eigentlich nochmal neues Talent bekommen und damit meine ich jetzt nicht sowas, also nichts gegen Rhea Ripley oder nichts gegen Ruby Riott, aber ich meine damit wirklich auch mal Top-Talent. Und ich glaube, das muss halt irgendwann kommen, dass du da auch wieder den Fokus versuchst umzusetzen. Mit Rhea Ripley versucht man gerade eindeutig bei NXT einen Star zu schaffen, ist da auf dem besten Wege zu. Und ich glaube, dass wenn man jetzt Shayna Baszler wirklich dann auch zu Raw oder SmackDown holt, ich glaube, dass das ein guter Moment sein kann, um da auch wieder so ein bisschen eine Initialzündung zu machen, weil plötzlich hast du wieder einen Player dabei, der da wirklich auch oben mitspielen kann. Und daraus kannst du dann eben auch mit den Babyfaces, die da sind, also auch eine, wie gesagt, eine Becky Lynch beispielsweise, wird sich da hervorragend anbieten, so als Gegenspielerin. Ich glaube, da könnte man was Gutes draus machen. Ich glaube, damit könnte man auch ein Main-Event-Programm wieder ziehen, was die Leute interessiert. Trotzdem, soweit ist es noch nicht. Und es braucht eben auch die Geschichten. Ich möchte vor allem auch wieder, ne, ich will nicht nur wissen, dass, ich weiß es nicht, dass hier Ruby Riott ist hier irgendwie die Metal-Braut irgendwo, das Punk-Babe, was da jetzt Liv Morgan von hinten attackiert hat, obwohl sie mal bei der Riott-Squad gewesen sind, sondern ich möchte auch wirklich da so ein bisschen mehr Tiefe in den Figuren drin haben, auch bei der Sarah Logan, die wir jetzt ein bisschen mehr Fokus gehabt haben vom Rumble, da fehlt auch ein bisschen was, irgendwie, man muss doch irgendwie hinkriegen, dass man da auch wirklich intensive Fäden irgendwie erzählt. Und das ist das, was mir fehlt, dass man Fäden erzählt, dass man Figuren schafft. Und damit auch wieder diese ganze Geschichte wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Wie man sowas ja beispielsweise hervorragend macht und die Damen auch wirklich im Mittelpunkt stellt, das hat man bei Impact gesehen, mit der Tessa Blanchard. Ich nehme jetzt alles, was zuletzt über Tessa Blanchard erzählt worden ist, lasse ich jetzt mal außen vor. Ne, die gab es ja die Geschichte Mobbing und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber die Art und Weise, wie Impact sie da wirklich im Main Event positioniert hat gegen Sami Callihan, wie man sie zum Champion gemacht hat, das ist mega geil gewesen. Und ich glaube, das kannst du halt nur dann machen, wenn du wirklich da mal drauf setzt und dann sagst, so, wir gehen jetzt hier all in und wir machen das. Und du hast plötzlich eine Frau an der Spitze der Company. Letztes Jahr hatten wir es bei Becky Lynch. Das ist alles so ein bisschen verpufft. Was sagst du eigentlich dazu, der ganzen Geschichte mit Tessa Blanchard und dass da plötzlich eine Frau in Anführungsstrichen wirklich der Champion quasi ist? Nicht die Championess, sondern wirklich der absolute Champion einer Promotion.
Habe ich kein Problem mit. Warum denn nicht? Alles, was connected, das interessiert mich halt. Wenn es connected, finde ich es mutig. Ich meine, ich muss das bei WWE nicht haben. Also ich möchte das halt, warum auch? Also das passt so. Nein, ich kann damit gut leben. Was ich halt nur schade finde, beziehungsweise was eigentlich so, ja, so Fantasy-Booking-mäßig du dir so einfach vorstellst, ich würde mir zum Beispiel, ich hätte nichts dagegen, wenn man sagt, ey, wir haben jetzt gerade echt ein Problem, wir können jetzt momentan immer nur dieselben gegeneinander stellen bei WWE. Ich fände einen Invasion-Angle cool. Also, dass das nicht mit Survivor Series geendet hätte, sondern halt wirklich, ja, Shayna Baszler, Rhea Ripley und Mr. Bianca Belair dazu oder dann noch jemanden, so 4 gegen 4, dass halt eine richtig lange Storyline geht nach Motto, ja, 2 Arten von Wrestlerinnen, die aufeinanderprallen. Du könntest da echt was machen und dann baust du in einem Rutsch, hast du dann auf einmal 8 Main-Event-Kandidaten.
Ja, ich ganz kurz zu der Tessa Blanchard-Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass wir. Nee, ist alles gut. Ich glaube auch nicht, dass wir Intergender-Wrestling irgendwo sehen werden. Letzte Woche hatten wir noch die Frage gehabt hier mit NXT UK-Champion und NXT-Champion. Da hat man ja das Women's weggelassen. Das hat man jetzt offensichtlich schon wieder gedroppt. War, ne,
ja,
weil
ich glaube, das war wahrscheinlich ein Versehen, oder?
Das glaube ich halt auch, dass es ein Fehler gewesen ist, ja.
Aber ich sag mal so, das Schöne ist halt, eigentlich ist es ja auch egal, wie der Titel heißt. Tessa Blanchard. Die funktioniert ja nicht, weil sie eine Frau ist, sondern halt, weil es irgendwie connected, weil es ja von der Konstellation her passt. Und was wichtig ist, ist, glaube ich, auch zu sagen, ist ja nicht nur WWE oder jetzt hier Impact. Eine Company, wenn die merkt, da ist Geld hinter, dann wird die das einfach machen.
Ja.
Und das hat man halt bei Becky Lynch gesehen. Und jetzt ist es halt hier einfach bei Impact mit Verzögerung. Es gibt einfach Momente, wo du merkst, da liegt gerade die Kohle, jetzt musst du die aber auch nehmen. Und ich glaube, wichtig ist erstmal anzumerken, dass wir zumindest so weit jetzt sind, dass du, glaube ich, bei keiner Company mehr das Gefühl hast, dass, wenn es da liegt und wenn alle das sehen, dass die dann sagen, nee, das ist so eine Frau, da trauen wir uns nicht.
Das stimmt.
Das ist schon ein Riesenschritt.
Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also auch allein die Tatsache, dass wir bei einer WrestleMania die Frauen im Main-Event gehabt haben und so weiter und so fort, das hätte man sich vor 10, 15 Jahren, hätte man sich das nicht ausmalen können. Und die haben ja auch gut gezogen, so ist es ja nun nicht. Aber trotzdem, die Revolution ist aktuell so ein bisschen auf nicht auf Eis gelegt, aber sie stottert schon so ein bisschen, würde ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und es ist auch manchmal auch ganz interessant, was noch so links und rechts vom, ich sag's, mir hängt dieser Begriff Main Roster noch immer im Kopf, dir wahrscheinlich auch, oder? Also von Raw und SmackDown, was da so passiert. Du hast gerade NXT UK angesprochen, da ist ja beispielsweise Jesse Gabbard ist ja ausgestiegen und hat dann ja in der Folge jetzt auch die ersten Interviews gegeben, unter anderem mit den Kollegen von WWE and Pro Wrestling Insight. Und da waren ein paar interessante Dinge dabei, die sie gesagt hat. Also sie war halt nicht zufrieden bei NXT UK, das ist ganz klar. Und zum anderen sagt sie aber auch beispielsweise, dass der Konkurrenzkampf sehr groß gewesen ist und dass gerade unter Frauen, hier zitiere ich, gerade unter Frauen herrscht ein anderer Ton, ist ein mehr gegeneinander als miteinander, wie es eigentlich nicht sein sollte. Das fand ich sehr interessant, was ja fast diese Sache mit Tessa so ein bisschen untermauert, oder?
Ja, okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich kann es mir zum einen erstmal gut vorstellen, weil ich glaube, WWE ist halt, wenn du halt den Fuß drin hast, dann ist es ein Haifischbecken sondergleichen, weil die Plätze, die da sind, sind selten, beziehungsweise wenige da, dass du ins Rampenlicht kommst. Und da ist, glaube ich, ein anderer Konkurrenzkampf. Aber ich muss auch dazu sagen, sie hat ja gesagt, gerade unter Frauen herrscht ein anderer Ton. Das ist aber auch oft im Berufsleben so. So, jetzt schlag mich oder schlag mich nicht, aber ich zitiere jetzt einfach nur meine Frau, die ist Arzthelferin, die war in Praxis mit vielen anderen Frauen oder mit wenigen. Sie hat gesagt, ich möchte nie wieder mit einer Praxis, wo viele andere Arzthelferinnen sind, weil die hat gesagt, das ist kein Miteinander, sondern Gegeneinander. Deswegen finde ich die Formulierung hier ganz lustig, weil es dasselbe ist. Ich glaube, das kommt dann dahin zu, zumal halt bei den Frauen die Plätze ja noch rarer sind als bei den Männern. Das muss einem ja auch bewusst sein. Die Divisions sind ja nicht so groß. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du in den Indies, da ist es ja deutlich lockerer. Du hast halt nicht, natürlich, du musst abliefern und Co., aber du hast ja nicht diesen Mega-Druck, dass du unbedingt den, wenn jetzt mal eine kleine Lücke offen ist, dass du dich da reindrücken musst. Neben den tausend anderen, die es auch versuchen. Weil es werden ja immer mehr und immer mehr. Und während die jetzt in dem Roster sind, rücken ja auch die Indie-Leute nach, weil du merkst ja, WWE fischt ja immer mehr in den anderen Pools. Ja. Warum? Und ich glaube, der Druck, der da gerade auf den Frauen herrscht, der dürfte extrem sein. Aber es wird dir halt erst bewusst, wenn du da bist. Zumal halt amerikanische Sportunternehmen oder generell halt Sport in Amerika, da ist ja auch nichts mit Mitgefühl. Ja, Entschuldigung, also wenn du halt an Football oder sonst was denkst, wenn du halt da siehst, was hinter den Kulissen abgeht, das ist einfach in Amerika ein pures Haifischbecken. Und entweder frisst du oder du wirst gefressen. Wenn du irgendwann oben bist und etabliert bist, ist es was anderes. Dann ist halt dieser Druck ja erstmal weg. Dann hast du halt auch Buddies und so weiter. Aber ich glaube, gerade wenn du von Indie frisch reinkommst und halt die Neue bist, dann wirst du ja auch als diejenige angesehen, die einen vielleicht diesen möglichen Platz wegnimmt.
Ja, und gerade, um dir da kurz ins Wort zu fallen, gerade bei NXT UK, wo du ja wirklich nur pro Woche deine 50 Minuten irgendwo hast, da ja wirklich auch diesen Spot zu kriegen, dass du vielleicht ein Match hast oder dann auch wirklich eine dominante Rolle spielst, wie zum Beispiel eine Kaylee Ray, in der man beispielsweise sehr viel sieht, genauso wie eine Toni Storm. Da ist es dann, glaube ich, schon schwierig. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass da auch einfach ein bisschen gegeneinander gearbeitet wird. Das wäre aber, glaube ich, bei den Männern auch ganz ähnlich, wenn es nur einen Männerspot geben würde und nur zwei Männerspots, die gefüllt werden müssten, dann wäre das da genauso einfach, weil jeder will ja irgendwie diesen Moment haben. Jeder möchte irgendwie sich präsentieren und möchte gut aussehen.
Ich glaube, das ist übrigens auch gewollt. Ich glaube, das ist vom Arbeitgeber bzw. für WWE schon ein bisschen gewollt, dass du halt eigentlich dadurch das meiste rauskitzeln möchtest.
Ja.
Mag assi klingen, aber im Endeffekt kommt halt so auch ein besseres Produkt raus.
Ja, ich meine, letztlich ist es natürlich auch dann so, dass ja, also positiv kann man natürlich jetzt sagen, also wenn man es jetzt positiv leuchten würde, würde man sagen, so, die Besten setzen sich halt durch. Negativ ist natürlich dann, wenn du sagst, dass dadurch
natürlich gehen unter. Auch,
genau, die anderen gehen unter und du hast natürlich dadurch auch kein, also ein schwieriges Klima, glaube ich, auch innerhalb des Lockerrooms und innerhalb der Company, oder? Also wenn jetzt jeder ums Überleben kämpft, stelle ich mir das nicht so entspannt vor.
Ich glaube, das hätte ich allgemein, wenn du halt bedenkst, wie die NXT, wie hieß das, Background? Die Staffel da? Die Doku-Reihe?
Battleground. Nee, bin ich Battleground, wie hieß das denn mal?
Hieß das nicht? Ist egal, auf jeden Fall die Doku, die halt behind the scenes von NXT war, die ein ganzes Jahr lang dabei war. Wenn du das halt gesehen hast, da ist es ja aber auch wirklich allgemein so, dass halt die Leute ja auch mit einer gewissen Angst dort leben, weil wenn du es halt nicht schaffst oder halt nicht überzeugst, selbst wenn du da schon Matches hattest, fliegst du sofort raus. Sobald der Vertrag raus ist, und die haben ja nicht so mega lange Verträge bei NXT meistens, bist du halt weg. Also da ist halt schon, glaube ich, durchgehend eine gewisse Angst und ich kann mir auch zum Beispiel gut vorstellen, dass wenn du halt so einen Vertrag unterzeichnest, du erst dieses Hoch hast, natürlich das Gefühl, wow, es fehlt nicht mehr viel, um halt komplett in diesen Main-Roster zu rutschen. Das ist der erste große Schritt. Und dann plötzlich merkst du, genau diesen Gedanken hatten auch ein Haufen anderer Leute, die gerade neben mir sind. Und wir haben da gerade das Problem, dass halt immer mehr nachrücken. Und ich glaube, das ist halt auch eine andere Situation als beispielsweise früher, als halt die Wrestlerinnen jetzt noch nicht so prall waren im Ring. Beziehungsweise, na, prall ist das falsche Wort. Prall waren sie, aber nicht so gut im Ring. da gab es ja nicht so viel Konkurrenz, weil man hatte da meistens Models genommen oder halt Bodybuilderinnen oder sonstiges. Aber jetzt, mittlerweile sind wir ja gerade auch durch die Evolution, ich glaube, die hat auch nochmal viel bewegt, die Indies, da rutschen ja immer mehr Frauen hinterher. Und vor allen Dingen immer mehr Frauen, die richtig gut sind. Und ich glaube, dieser Konkurrenzdruck, der ist gerade halt wahrscheinlich so massiv wie bei den Männern zur Attitude-Zeit. Nur halt verzögert, da war es ja auch so, je größer Wrestling wurde. Und plötzlich kamen ja diese ganzen Talents. Plötzlich gibt es immer mehr Indie-Ligen und dann immer mehr gute Wrestler, immer besser Wrestler. Und da wird der Druck halt auch immer höher. Und NXT ist halt immer noch, eigentlich, man soll es ja nicht so nennen, aber es ist halt schon, Anführungszeichen, eine Ausbildungsliga. Und da selektierst du halt, bevor der Main-Roster kommt.
Ja, genau. Du präsentierst dich natürlich auch innerhalb der Shows irgendwo. Es werden natürlich nicht alle gezeigt. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, natürlich, da ist ja doch viel, viel mehr als das, was nur dieses TV-Produkt ist. Aber letztlich quasi on the road entscheidet sich ja dann, wer quasi in die TV-Shows reinrutscht und wer dann eben vielleicht auch nochmal zu NXT UK geht oder wie auch immer. Da hat ja bei WWE hat man da ja sehr viele Möglichkeiten. Die von dir angesprochene Doku-Reihe heißt Breaking Ground.
Danke.
So heißt sie. So, ich habe gerade eben nochmal ganz schnell nachgeschaut, nicht, dass wir hier irgendwie Blödsinn erzählen. Ja, bin ich aber komplett bei dir. Es gibt wenige Spots und zugleich, das ist so kurios, scheint es derzeit so einfach wie möglich zu sein, irgendwo durchzubrechen. Also jetzt letzte Woche beispielsweise hat WWE auch nochmal angekündigt, dass noch neue Talente nochmal neue Damen reingeholt worden sind. Ich meine, Mercedes Martinez haben wir erst vor, ich weiß gar nicht, vor fünf Wochen irgendwie gab es die Verpflichtung. Jetzt hat man noch für NXT UK Candy Floss und Danny Luna verpflichtet und Acha Pereira, die, glaube ich, bei Evolve angetreten ist, ich kannte die persönlich nicht, muss ich sagen, als Referee wohl verpflichtet und auch jemand wie Tassilo Jung, also der COO von der WXW, sagt beispielsweise, dass es die Einstiegshürde aktuell für Damen relativ niedrig ist und wenn man sich mal anschaut, eine Killer Kelly, gut, die hat jetzt bis jetzt bei NXT UK noch nicht viel gewonnen, wenn man ehrlich ist, ich glaube noch gar nichts, aber die ist seit 3 Jahren wirklich erst richtig Profi-Wrestler quasi, also. Und dann eben schon mit dem Vertrag, das ist, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Aber man verpflichtet natürlich hier auch sehr viel, ja, quasi vom Boden auf weg. Also ich glaube, da macht man die ersten Scoutings und sagt sich, ja, die verkörpert was. Zum Beispiel die Candy Floss finde ich eben in der Art und Weise, wie sie sich präsentiert, auch nach außen hin irgendwie, finde ich interessant. Die ist eine Figur, die fällt auf. Und man kann dadurch natürlich den Kader erweitern. David, wie siehst du das aktuell, dass man ja wirklich sehr viel Talent einfach ranholt? Ist das dieses typische, WWE will sich einfach alles sichern und dann mal gucken, was man damit macht?
Schwer zu sagen, aber ich sag's mal so, wenn ich WWE wäre, würde ich es mich genauso machen. Und zwar einfach aus dem Grunde, es gibt noch andere Divisions, beziehungsweise andere Ligen und alle nehmen halt gerade Frauen auf, wenn die gut sind. Und das Problem ist halt, wenn die dir einen wegschnappen, können sie halt dort vielleicht zum Star werden, weil, was man halt sagen muss, der Unterschied zu vor ein paar Jahren, hinter den Frauen, wenn es connected oder wenn es halt Klick macht, da steckt halt dann richtig viel Geld hinter, was du verdienen kannst und was du halt mit diesen Wrestlerinnen halt auch machen kannst. Und deswegen ist halt der Konkurrenzdruck größer, dass halt auch andere Ligen versuchen, gute Wrestlerinnen zu verpflichten. Und wenn die bei denen die Stars sind, warum sollten die dann weggehen? Weil die werden dann halt auch ein entsprechendes Gehalt dann kriegen, wenn man halt mit denen so viel Geld machen kann. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir schon ein bisschen halt mehr reinholt, um dann zu gucken, ein bisschen Spreu von Weizen zu trennen.
Ja, das klingt so, das glaube ich mich auch, Entschuldigung, dass ich ans Wort falle. Ich glaube, man macht wirklich da dieses alte, also Hire and Fire war ja, ist ja so ein berühmter Begriff irgendwo. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil du noch so eine Zwischenstufe hast. Du hirest erstmal, dann testest du aus und im Zweifelsfall lässt den Vertrag auslaufen oder lässt die halt dann erstmal, ja, ne, unter Vertrag, bis sie quasi nicht mehr wollen.
Ja, vor allem fast kein Risiko, weil die Verträge, genau, wenn die engagiert werden, also wenn die gerade frisch reinkommen, muss man ja sagen, die verdienen jetzt nicht Millionen,
genau,
sondern das ist halt ein niedriges Gehalt. Das heißt, für dich als Company ist das Risiko ja auch absolut überschaubar. Dir tut es ja nicht weh, wenn du ein paar Leute zum niedrigen Lohn engagierst, womit sie halt überleben können. Weil du hast halt Stars, denen zahlst du das X-fache. Also
ja.
Da tut es halt nicht weh, das auszusortieren. Ich meine, das klingt natürlich hart, aber es ist halt eigentlich auch eine kluge Idee, weil Frauenwrestling ist ja noch nicht so lange schon so groß. Du musst ja jetzt erstmal schauen, wer hat wirklich Talent und vor allen Dingen dieses gewisse Etwas. Du hast ja jetzt auch diesen Moment eigentlich, eben wegen Evolution und Revolution, um gerade diese absoluten Topstars jetzt schon zu greifen, bevor sie schon diese sind. Weil du gerade durch eine Becky Lynch hat man einfach letztes Jahr gesehen, die war ja nicht nur on top, sondern die hat ja auch Merchandise verkauft wie Hulle.
Und das kann auch manchmal sehr schnell gehen, um ganz kurz das hier noch einzugreifen. Ne? Da reicht manchmal, also auch eine Rhea Ripley. Wer hätte denn gedacht, dass eine Rhea Ripley so schnell durchs Dach gehen würde?
Ich auch. Nein, ich kannte sie nicht, aber beim ersten Mal sehen, das ist glaube ich, was du meinst. Du guckst jemanden an und denkst einfach nur so, da machst du vor Klick mit dem Publikum.
Du musst dir mal alte Bilder von der Rhea Ripley anschauen. Die war ja, glaube ich, beim ersten Mae Young Classic noch dabei. Da war die echt noch so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz blöd, ein bisschen Tussi mit lange blonde Haare irgendwie. Und dieser Rock-Charakter, den sie jetzt entwickelt hat, mit dieser Muskulatur, den hat sie halt einfach, das ist krasses Training und auch krasser Wille, dass man sich dahin entwickeln will. Ne? Also,
und gut durchdacht ist, marketingmäßig, also genau überlegt, wie hebe ich mich ab? Ich glaube, dieses Abheben ist halt auch wichtig.
Ja.
Und genau das. Ja, alles funktioniert. Und bei Rhea Ripley machen wir uns ja nichts vor. Wenn du die jetzt irgendwie nach War After Mania hochhauen würdest, die kannst du da ins Titelgeschehen hauen.
Auf jeden Fall. Wenn die jetzt also mal angenommen, wir kriegen Charlotte gegen Rhea bei WrestleMania, wenn die Charlotte besiegt und von mir aus als NXT-Champion einfach zu Raw kommt und sagt, ach übrigens, ich habe doch hier eure Beste besiegt, oder eure Zweitbeste, jetzt will ich die Beste haben, gebt mir eine Becky Lynch, wenn die dann noch Champion ist.
Da würde doch niemand
motzen.
Ja, natürlich nicht. Und du hast vor allen Dingen dann halt Charaktere, die halt super funktionieren mit dem Publikum. Wo du halt weißt, da kommen Emotionen. Da ist eben nicht hier tote Hose in der Halle, sondern nee, das klickt direkt. Und dann am besten, wie du halt sagst, mit Becky Lynch, das wäre ja nicht nur eine coole Fehde, sondern ja, da würde Geld hinterstecken. Ich würde das unbedingt sehen wollen.
Ja. Glaubst du, dass bei WWE, bei Raw und SmackDown, dass da auch noch mal ganz böse gesagt, dass da mal Köpfe rollen werden. Also, weil, wie wir schon gesagt haben, ich glaube, da sind auch viele Talente, gerade auch im Damenroster dabei, wo man jetzt sagt, ja, die sind halt da. Ich meine, klar, man braucht Mit- und Underkader, aber bei manchen denkst du auch so, ja, die sind eigentlich nur da, um
Haus-Shows, ich weiß nicht, zu machen.
Hä?
Um Haus-Shows zu machen.
Zum Beispiel, ja.
Ja, ich glaube, man bereitet genau dieses Köpfrollen gerade, also das klingt jetzt gemein, eigentlich ist es nicht so gemeint. Man plant nicht, wir wollen euch kündigen, sondern ich glaube eher, dass man plant, das Roster deutlich zu stärken und dann müssen einfach halt ein paar rausfliegen und zwar die halt unten sind und unbedeutender. Ja, also ich erwarte zumindest das. Das würde zumindest erklären, was gerade bei NXT und NXT UK los ist, dass man halt so viel Talents holt und auch vor allen Dingen muss man bedenken, man stellt ja auch NXT super stark dar. Gerade ja. Die Frauen. Und das wird ja ein Grund haben. Man macht ja nicht ohne Grund, dass man halt bei Survivor Series die Frauen so dominant darstellt lässt. Oder jetzt beim Rumble ja schon wieder.
Ja, Bianca Belair diesmal. Davor war es eben dann eine Shayna Baszler und so. Und auch bei Survivor Series auch eine Rhea Ripley, die ja. Super gut ausgesehen ist. Ne? Das hat, glaube ich, schon so seinen Plan. Aber du hast gerade auch schon angesprochen. Andere Promotions, da müssen wir natürlich rüber zu AEW schauen.
Eieiei.
Und ja, da merkt man dann eben, da fehlt noch so ein bisschen was die Damen-Division angeht, oder?
Da fehlt alles. Aber das tut aber, andersrum gesagt, da fehlt mir fast alles. Aber das ist nicht schlimm, weil die Company ist noch im Aufbau. Also man muss erstmal wissen, wo man hin will und erstmal so, wie man sagen, so ein Pendel hinkriegen, dass man weiß, in welche Richtung. Was bei AEW ein Riesenproblem ist, ist einfach, dass da zu viele Random-Matches waren oder sind, ohne wirkliche Storyline. Und noch schlimmer, dass du einen Champion hast, der erste Champion oder die erste Championess, wie auch immer du das nennen willst, die ja auch eine sehr starke Siegesserie hat, die aber einfach nicht diese Division tragen kann.
Ja.
Beispielsweise anders als bei WWE eine Charlotte, die es anfangs gemacht hat, und zwar richtig gut. Oder jetzt eine Becky Lynch, meinetwegen. Das fehlt bei AEW komplett. Und stattdessen hast du halt viele Wrestlerinnen, zu denen du halt noch keine richtige Connection hast. Du hast halt jemanden, den Britt Baker, würde ich halt sagen, okay, da versuchst du halt Charakter zu entwickeln. Aber eine Charakterentwicklung, das dauert ja auch. Du hättest ja auch, überleg mal, wie lange ist eine Becky Lynch schon bei WWE, NXT als auch Main Roster? das dauert. Du musst erstmal das Standing erarbeiten und das merkst du bei AEW am stärksten in der Damen-Division, weil bei der Männer-Division sind einfach viele große Namen dabei, die du kennst, die auch schon funktionieren und wo Hintergründe klar sind. Und bei den Frauen hat man einfach versäumt, von Anfang an wirklich direkt mal zwei, drei ja, zu profilieren.
Ja, genau. Das. Man hat nicht den einen großen Star oder die zwei großen Stars, die man gleich vorne wegfahren kann quasi. Und das ist, glaube ich, das große Problem von AEW. Es fehlt wirklich Standout-Talent. Das habe ich letztens noch bei den Kollegen von Botchmania auf Facebook gesehen. Ich glaube, gehe davon aus, dass Matthew das macht. Er hat auch geschrieben, so wenn er WWE schaut, dann weiß er sofort, wer die Women's Division ist und ja, wie diese den ja zu repräsentieren hat, ne? Und wer hier gewinnen soll. Und bei AEW, da hat er das eben nicht. Da weiß man nicht genau, wer sind die Top-Player quasi, wer sind die Top-Frauen, die Top-Talents hier in der Promotion. Irgendwie ist jeder gleich. Und genau.
Selbst der Champion.
Auch den Champion, genau.
Ja, es ist Champion inklusive. Es fehlt einfach da komplett. Es ist einfach wie eine Linie, die durchgeht. Ja, du hast kein Gefühl, das sind die Main Eventer, das ist ein Midcarder. Nee, hast du einfach nicht, weil du da noch nicht diese Hintergründe hast. Du hattest einfach zu viele Matches vor allen Dingen. Ich meine, bis zur ersten richtigen Frauenpromo, das hat sehr lange gedauert bei Dynamite.
Mhm.
Und das ist halt schon so ein Wink. Man versucht es jetzt. Es wird auch lange dauern. Ich würde aber schon mal sagen oder behaupten oder tippen, Ende des Jahres hast du halt das. Nur das musst du erstmal aufbauen und da ist WWE, AEW Lichtjahre noch voraus bei der Women's Division, obwohl wir so viel meckern.
Ja, das muss man auch sagen. Also weil WWE ist ja auch dieser ganze Kosmos. Das muss man auch jetzt nochmal hier dazu erwähnen. Also da gehört ja natürlich dann noch NXT dabei. Und wenn man sich da eben beispielsweise anschaut, was da wirklich an Talent noch irgendwie da auch in der zweiten Reihe steht, egal ob es jetzt eine Candice LeRae ist, jetzt auch ganz aktuell, sorry, ich fand diesen Entrance von Shotzi Blackheart mit dem kleinen Panzer, ich habe mich was kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Das fand ich schon ein bisschen geil. Aber da wird ja einfach nachrekrutiert bis zum geht nicht mehr. Und klar, es wird nicht jede die dominante Rolle spielen. Das ist ganz normal, das ist auch bei den Männern ganz normal so. Es kann nicht jeder Champion sein, es kann nicht jeder im Main Event stehen. Aber aus dieser Masse an Frauen, da wirst du halt eben deine Stars machen können. Und wenn dann eben mal dieser Schwung der an Talent, der jetzt eben bei NXT wirklich dann oben ist, also quasi die Creme, die sich oben abgesetzt hat, wenn du die dann eben irgendwann so peu à peu zu Raw und SmackDown schubst, dann rutschen die ja die anderen quasi einfach hoch. Und
ja.
Derzeit macht man das, wie ich finde, bei WWE, was das angeht, sehr clever. Und mit WWE meine ich jetzt wirklich diesen gesamten Apparat. Und bei NXT natürlich dann im speziellen Triple H, der da ja auch so ein bisschen sein Herz dran verloren hat, die Damen hier zu fördern. Das macht man sehr clever. Und das ist eigentlich auch der einzige Weg, wie das funktionieren kann. Man gibt auch vielen Frauen noch so ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Das ist, finde ich, auch extrem wichtig, dass sie erstmal noch lernen und erstmal noch so ein bisschen, ja, da wirklich ihr Handwerk lernen. Das haben wir in den Vorjahren bemängelt, ja.
Da möchte ich anmerken, also wie genial das eigentlich ist, siehst du zum Beispiel an der Charlotte. Wenn du bedenkst, du brauchst ja nur die ersten Matches von Charlotte anschauen, bei NXT, und gerade was die Ausstrahlung angeht. Aber ja. Sie hatte bei NXT dann wirklich diese Zeit, und das ist halt der Riesenvorteil, den WWE gegenüber allen anderen Ligen hat, diesen Ebenenaufbau. Ich würde halt sagen, NXT UK ist noch mal ein bisschen drunter, und da kommt NXT, und dann kommt der Main Roster. Dass du halt machen kannst, dass die Leute, wenn du denkst, na, da ist was, aber bist noch nicht ganz sicher, erstmal das durchlaufen lassen kannst. Und halt auch eine Shayna Baszler, ey, anfangs, das ging ja gar nicht. Und mittlerweile hat sie dieses Standing. Und da siehst du halt, was das ausmacht. Und deswegen meine ich halt vorhin bei AEW auch, das dauert halt einfach. Und WWE macht das halt im Hintergrund. Nur, dass die Leute dann noch TV-Time kriegen. Und ja, wenn du eben diese Sahne da oben abschiffst, dann hätten wir auch eine richtig gute Frauendivision. Weil du merkst, irgendwann, du hast jetzt mehrere Jahre, dass diese Four Horsemen fast Women. Alleine da waren mit Ronda Rousey dann.
Four Horsewomen, bitteschön.
Four Horsewomen, Entschuldigung. Gleichberechtigung. Ja, da merkst du halt einfach, die haben jetzt halt das Problem, die brauchen jetzt einfach Verstärkung. Und wenn die da ist, ich glaube, dann werden viele Probleme sich einfach lösen. Aber momentan fokussiert sich das einfach auf diesen kleinen Kreis und der andere Kreis drumherum, der ist einfach zu schwach dargestellt. Und das ist das Problem. Aber das kann sich halt, wie du schon sagst, würde sich so schnell ändern, wenn du die hochballerst. Die haben nämlich schon das Standing.
Ja, Deswegen, das wird sehr spannend sein zu sehen. Deswegen, ich bin, auch wenn wir jetzt wirklich auch kritisch gewesen sind, ich glaube auch zu Recht kritisch gewesen sind, weil man hat eben schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da die Revolution schon so ein bisschen in Stocken geraten ist, dass es hier und da so ein paar Schlenker nach links und rechts gegeben hat. Aber ich glaube, so rückwirkend kann man auf jeden Fall, glaube ich, sagen, dass das eine gute Entwicklung gewesen ist und dass es auch eine gute Entwicklung für das weltweite Wrestling gewesen ist und dass das Damenwrestling ja nach wie vor blüht einfach und dass sich das auch nach wie vor noch weiterentwickelt. Und im Mainstream, also Raw und SmackDown, wirklich, wenn wir es als Mainstream bezeichnen wollen, ich glaube, da werden wir noch mal die nächste Stufe dann, wie du schon richtig gesagt hast, sehen, wenn da eben das neue Talent nach oben kommt, also das NXT-Talent, was jetzt quasi gemacht wird. Und im Hintergrund werden ja quasi die anderen gemacht. Also auch zum Beispiel, dass jetzt Dakota Kai, finde ich, jetzt aktuell ein gutes Beispiel für eine Persönlichkeit, die bei NXT jetzt gerade so quasi so eine Evolution durchmacht, um dieses Wort nochmal zu benutzen. Und jetzt plötzlich interessant geworden ist. Also, sind wir ehrlich, als sie das Babyface gewesen ist, haben wir gesagt so, ja, die erinnert mich so ein bisschen an Bayley, die ist ja total nett. Aber jetzt plötzlich mit dieser aggressiven Art ist die direkt eine Stufe drüber gegangen. Ne? Und da hat man sich auch Zeit gelassen, klar, inklusive Verletzungsauszeit. Aber ich glaube, dass man da auf einem guten Weg ist. Ich bin da gespannt. Die Frage ist, glaubst du, wir kriegen noch ein WWE Evolution 2?
Ich glaube ja schon, dass wir das 2020 sehen werden. Allein schon deshalb, weil ich davon ausgehe, dass neben Shayna Baszler auch Rhea Ripley hochgezogen wird und dass dadurch ja, sehr viel auch bei der Crowd passieren wird und man vielleicht auch so manche große Storyline vorhat. Es wird halt dazu passen, zumal, anders als bei WWE Evolution normal, hat man ja auch jetzt eigentlich immer mehr so die Grenzen zwischen WWE und NXT, zumindest bei den Frauen, sehr stark verwässert. Und ich glaube, in WWE Evolution 2 würde halt nicht nur Main Roster sein, sondern ich glaube, da würden auch ein paar NXT-Matches sein.
Ja, davon gehe ich auch ganz stark aus. Also wird man NXT, NXT UK und vielleicht kriegst du dann noch so ein paar Legenden dazu akquiriert. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass man das 2020 nochmal macht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da hängen halt auch so ein bisschen die Zahlen, glaube ich, sehr stark dran. Und man testet das gerade so ein bisschen aus, natürlich mit NXT und NXT UK, gerade auch diese Verbindung, die man da zieht. Denke schon, dass man das bringen könnte. Also ich hoffe es einfach. Ich fand Evolution damals richtig gut.
Nur die Aufmachung nicht. Hat richtig Spaß gemacht. Hm? Nur die Aufmachung nicht. Ich möchte schon, wenn die ein Frauen-Pay-Per-View machen, sollte sich das verdammt auch nochmal wie ein Pay-Per-View anfühlen und nicht wie eine Hausshow.
Ja, das hat halt so ein bisschen Indie-Flair, finde ich, so ein bisschen gehabt. Ja. Also, ne? Ja, bin ich komplett bei dir. Aber dann würde ich sagen, sind wir dann erstmal jetzt mit dem Hauptthema hier quasi durch. Es sei denn, du willst noch was sagen.
Nee, das war's mit der Evolution.
Das war's, genau, reicht erstmal für heute. Und wir haben auch schon wieder einige Fragen eingeschickt bekommen von euch. Ihr wisst, Fragen schickt an fragen@headlock.de, bei Instagram, Twitter, Facebook und was habe ich noch? Irgendwas, überall auf jeden Fall, könnt ihr uns erreichen, problemlos. Und wir bauen dann die Fragen hier im Podcast ein. Der Christian hat uns an fragen@headlock.de geschickt und zwar zwei Fragen. Erste Frage ist, werdet ihr die XFL verfolgen, David?
Nee, werde ich nicht, aber wer es möchte, in Deutschland kam es raus, dass RAN.de das per Livestream übertragen wird.
Genau, das ist auch das, was. Das ist auch meine Antwort tatsächlich.
Aber wir sind auch nicht die Mega-Football-Fans.
Genau, wir sind nicht die Mega-Wrestling-Fans, willkommen bei Football-Podcast.
Ja, nee, Headlock, der Football-Podcast. Super.
Ja, genau. Headshot, der Football-Podcast. nein, ich bin kein großer Football-Fan. Ich verfolge es hier und da mal so ein bisschen, aber ich beispielsweise an mir ging auch der Super Bowl vorbei. Also.
Aber du bist sonst auch so einer wie ich, der halt eigentlich gar nicht guckt, aber Super Bowl, ja, kann man sich mal geben.
Nee.
Gar nicht, also auch noch nie die Jahre davor.
Nee, also ich hab's mal, ich weiß, dass meine Freunde das hin und wieder mal sich anschauen, aber ich sag mal, wenn ich eine Nacht mir um die Ohren schlagen möchte, dann, wenn ich das einmal im Jahr machen würde, würde ich das eher für WrestleMania oder für irgendwas oder für den Rumble machen.
Da möchte ich aber auch kurz eine Frage einwerfen an fragen@headlock.de. Und zwar geht die Frage an den Olaf. Olaf, was guckst du eigentlich für Sportarten neben Wrestling? Guckst du überhaupt was?
Nee, relativ wenig. Ich verfolge die Bundesliga natürlich so ein bisschen. Also ich gucke ein bisschen Fußball. Aber ansonsten nicht viel. Ich habe früher sehr viel UFC auch geguckt. Das hat sich aber auch irgendwie so ein bisschen totgelaufen bei mir. Ja,
bei mir auch. Also nur noch so die ganz dicken Matches, aber mittlerweile, der Hype ist ein bisschen weg.
Ja, ich habe jetzt letzte Woche, da war ich übrigens, ich war unterwegs und habe dann so, was man so abends auf dem Hotelzimmer macht.
Geh bitte nicht ins Detail, das möchten wir alle nicht
wissen. Nicht das, was ihr denkt, genau. Nee, ich habe mal beim YouTube-Kanal von der GWF vorbeigeschaut und habe mir so GWF-Events und Matches angeschaut. Da sind einige gratis aktuell. Auch ganz nett, mal so als Abwechslung. Kann man auch mal so machen. Aber trotzdem, Wrestling bleibt Wrestling. Und es bleibt irgendwie so in meinen Genen. Wenn ich irgendwie Sport schaue, dann ist es dann doch eher Wrestling.
Weißt du, was ich mir gerne angucke? Neben Fußball, Curling. Okay. Eigentlich der langweiligste Sport der Welt, aber ich finde das total unterhaltsam.
Ja, wieso auch nicht? Das ist so wie Dart war ja auch jetzt zur Wintersaison. Ist doch traditionell, dass alle Leute auf einmal wieder Dart schauen.
Ja, das kann ich nicht gucken.
Ja, ich mach das eigentlich total gern, aber meine Freundin findet es ultra langweilig. Das heißt, dann hat man immer den Disput vorm Wohnzimmerfernseher. Und deswegen habe ich gesagt, komm, diesmal keine Darts. Ich quäle sie schon mal ein Bares Ferraris, was gar nichts mit Sport zu tun hat. Also von daher, naja. Oh wei. Zurück zu ernsteren Themen. Der Christian fragt nämlich noch, wo seht ihr Walter in einigen Jahren? In den USA möchte er offensichtlich nicht dauerhaft leben und bei NXT UK werden ihm irgendwann die Gegner ausgehen. Wahrscheinlich früher als später. Wird man ihn von Imperium trennen und Imperium ohne ihn zu NXT, Raw oder SmackDown schicken? Kehrt er komplett in die Indie-Szene zurück? Was meint ihr? Was meinst du, David?
Ich möchte erstmal sagen, dass Walter ein Phänomen ist für mich. Das war der Wrestler, der, ich meine, ich habe keine Ahnung von Indie. Olaf schleppt mich mit zu WXW und der Mann, der mir in Erinnerung geblieben ist, als erstes war Walter. Und der Kerl, es ist, man muss aber überlegen, die meisten wollen, oder eigentlich möchte fast jeder Wrestler mal zu WWE, um im Idealfall ein großer Star zu werden oder WrestleMania zu headlinen oder sonst was. Und Walter sagt eiskalt, nö, ich möchte gar nicht. Obwohl er das könnte. Und das ist halt das Krankeste überhaupt. Der Kerl, ich hätte es nie für möglich geglaubt, dass halt das US-Mainstream-Publikum so auf Walter abgeht, dass du eigentlich Taschentücher verteilen musst. Der Typ ist ja over wie Hulle. Egal, wo der auftritt, es funktioniert. Ob bei Survivor Series, der war over, dann machst du halt jetzt der letzte, wie hieß der, Collide-Pay-Per-View?
Ja, Worlds Collide.
Worlds Collide. Der Kerl war wieder eigentlich die Nummer 1. Und das ist für mich ein absolutes Phänomen und ich glaube, anstelle von Triple H würde ich mir wahrscheinlich jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, einen selber reinhauen dafür, dass der Walter einfach nicht sagt, alles klar, ich komme rüber und möchte ein Star werden. Also erstmal möchte ich halt das sagen, weil ich finde, diese Ambivalenz, nenn mir einen Wrestler mit diesem Potenzial, der könnte richtig, richtig Kohle machen, der so reagiert.
Der ist da sehr, also klar, das Geld nimmt er natürlich gerne mit, aber ich glaube, dem sind andere Dinge im Leben viel, viel wichtiger als das Geld. Und er hat ja auch jetzt beim Rumble auch diverse Interviews gegeben und da hieß es ja dann auch, ne, dass er gerne mal für ein paar Wochen darüber geht und da quasi so ein paar Matches bestreitet oder mit vielleicht auch mittourt oder was auch immer, aber dass er keinen Bock hat, dauerhaft in den USA zu leben, weil ich glaube, das ist auch nicht sein Lifestyle. Und
ja,
ich respektiere die Meinung sehr, sehr, muss ich sagen.
Aber die Besonderheit dabei ist ja, vielleicht sehe ich das ja auch anders als du, Walter hat aber dieses Potenzial, dass der
natürlich
echt, ja, die könntest du sogar mal kurz im Main Event stecken, ohne dass es wehtut. Und das würde funktionieren wahrscheinlich. Das ist halt dieses What the fuck bei mir einfach im Kopf, dass halt du denkst, klar, es gibt ja Wrestler, wo du sagst, ja, ich würde halt wahrscheinlich eh nur Midcard sein oder Undercard. Nee, ich entscheide mich dagegen, sondern hier ist halt einer, wo du das Gefühl hast, der könnte wahrscheinlich mit jeder Crowd connecten und richtig ziehen und sagt dann eiskalt, nee, mir ist Familie oder Heimat oder sonst was alles wichtiger, ich mache das halt gerne, aber ich habe halt andere Prioritäten, finde ich mega, deswegen ist es auch schwer zu sagen, wo man Walter in einigen Jahren sieht, wenn man jetzt sagen würde, vom Potenzial her, ja, Main Show ganz weit oben, aber realistisch gesehen, sag ich, er wird einfach komplett sein eigenes Ding machen.
Ja, weil das kann.
Ja.
Das ist ja das Praktische. Also, ich glaube auch, dass ein Walter da sehr konsequent ist, indem wir sein Leben irgendwie bestimmt. Dem geht's ja gut. Der hat genug Kohle inzwischen, glaube ich, auch damit verdient. Und der hat jetzt hier wirklich den Luxus, dass er sich das ausruhen kann. Ich glaube, dass er für eine gewisse Zeit mal bei Raw und SmackDown antreten wird oder auch bei NXT. Vielleicht erstmal bei NXT für eine gewisse Zeit.
So War After Mania mal kurz auftritt.
Ja, also wie gesagt, er hat ja gesagt, er würde ein paar Wochen auftreten. Man kann das ja, also ich sag mal so, Triple H scheint ja ein Riesenfan von Walter zu sein, der scheint ja ein Riesenfan von Ilja Dragunov zu sein und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man für die Leute sogar eine Extrawurst braten würde. Dass man sagen würde, pass auf, wir machen dir hier einen Engel, du musst 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen bleiben, danach schreiben wir dich für eine Woche raus oder für 2, dann kannst du dir, hast du frei und dann kommst du wieder und dann machst du nochmal, dann machst du einen großen Pay-Per-View und wir nehmen dich so ein bisschen on-off. Ich glaube schon, dass man das in einer gewissen Weise machen könnte, dass man ihn vielleicht auch über Vignetten irgendwo mit einbauen könnte oder sonst irgendwas.
Okay, okay, warte, ich rede mal dazwischen, dann ändern wir die Frage ab.
Mal was ganz Neues.
Ja, und zwar, glaubst du, wir werden 2020 oder 2021 Walter, sei es einmal oder ein paar Wochen, ist egal, bei War oder SmackDown sehen?
Ja.
Oh, bitte. Ich fände das so geil.
Und gegen wen? Wir haben den doch jetzt schon bei Raw und SmackDown gesehen.
Nein, also warum denn ich meine es richtig, nicht mit Invasion oder sonst irgendwas.
Trotzdem, glaube ich. Ich glaube, dass man ihn da in irgendeiner Form sehen wird, weil sie es anbietet. Oh, okay. Ich könnte natürlich jetzt den ganz feigen Ausweg nehmen, spätestens bei Raw in London oder sowas.
Oh, das wäre aber echt feiger. Dann machen wir dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Christian, ich wette, du wolltest das auch fragen. Ist mir egal, ich stelle das jetzt trotzdem. Denkst du, wir werden Walter irgendwann bei WrestleMania sehen?
Ja.
Verdammt, warum zögerst du noch nicht mal?
Ja, weil der so gut ist.
Ja, natürlich also, ist der gut. Den würde ich selbst gegen Undertaker sehen wollen.
Ganz, also wenn der nicht bei WrestleMania irgendwann auftreten wird, ich weiß nicht, ob es in welcher Wichtigkeit das Match sein wird, aber ganz klar, der muss doch irgendwann bei WrestleMania auftreten. Und WWE versucht gerade NXT und NXT UK als mehr oder minder gleichwertig zu promoten. Und da wird man natürlich auf den zurückgreifen. Klar, ganz klar. Weil der ist doch das Aushängeschild gerade von NXT UK und so verdammt gut, dass er halt, wie du schon richtig sagst, überall overkommt. Also das ist doch eine ganz einfache Rechnung. Boah, mit dem verdient man Geld. Ey, die Leute so werden.
Mega, Mann. Das wäre einfach nur mega. Da wird sogar mein Fanherz mal ein bisschen schneller schlagen. War Walter nicht eigentlich derjenige, mit dem du das erste Interview hattest?
Die erste Conversation hatte ich mit dem gehabt. Also mein erstes Wrestler-Interview war ein anderes, aber meine erste Conversation war mit Walter, ja, das stimmt.
Und netter Mann.
Ja, also also ich wollte sagen, also Walter ist jemand, der muss mit dir ein bisschen warm werden, aber das ist bei mir genauso. Er ist nicht jemand, der sofort so outgoing und so persönlich ist, sondern das ist jemand, der muss ein bisschen mit dir warm werden, der muss sich ein bisschen kennenlernen und dann geht das auch. Ich war damals super nervös bei den Interviews, das war auch, also bis heute schaue ich mir dieses Interview nicht gerne an. Weil ich da einfach total nervös und krampfig gewesen bin. Das war auch das erste Mal vor der Kamera. Und er kannte mich nicht. Ich kannte ihn vorher nur als Wrestler. Und dann ist es eben manchmal hat man so Leute, da klickt das sofort. Und manchmal ist es dann so, das braucht einfach ein bisschen. Und ich habe mit Walter ja so eine Doku gemacht. Ich habe ja für die WXW eine Doku über Walter gemacht, wo wir über bestimmte Karrieremomente von ihm in der WXW gesprochen haben. Und da haben wir, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie lange dieses Interview ging. Es ging sehr lang, weil die Karriere von Walter in der WXW ging auch sehr lang. Ich meine, wir haben dann, ich glaube, 2 Stunden waren angepeilt. Ich glaube, wir haben im Endeffekt 4,5 da im Interviewraum gesessen. Hm. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, da waren wir cool miteinander.
Ja, so. Alles klar, also weiß ich schon mal Bescheid. Wenn er bei WrestleMania auftritt, dann besorgt er dir Tickets. Dann kommt Headlock auch zu WrestleMania.
Ja, ich bin gespannt. machen wir weiter. Der Wolf mit Bart, auch passend zu Walter übrigens, hat uns bei Instagram angehauen und hat mich gefragt, hier, was ist denn mit der Verpflichtung von Timothy Thatcher und Killer Cross? Was sagt ihr dazu? Ich weiß, ich glaube, du bist nicht so 100%, ich weiß, du bist ja der WWE-Zuschauer hier bei uns in der Runde.
Ja, ich weiß nur, dass Ringkampf im Grunde genommen jetzt tot ist und bei WWE ist.
Ja, also Ringkampf ist jetzt quasi komplett da, bis auf Veit Müller gibt's noch übrigens, den darf man nicht vergessen, aber ansonsten sind alle Ringkampf-Members eigentlich bei WWE und vielleicht sehen wir Timothy Thatcher bei Imperium. Killer Cross war bei Impact, ist der Freund von Scarlett Bordeaux, die auch bei NXT unter Vertrag ist, ist ja, glaube ich, auch kein Begriff, oder? Ich glaube, du hast keinen Impact verfolgt.
Nee, das nicht, aber Timothy Thatcher, das ist irgendwie Nummer 2 von den Western bei WXW, die bei mir voll im Hirn hängen blieben, weil ich den fantastisch im Ring finde.
Absolut.
Und da frage ich mich nur, ist er nicht schon ein bisschen älter?
Der ist 36, wird 37.
Meinst du, was hat man da vor? Hat man damit deiner Meinung nach vor, dass man den halt richtig bei NXT oder NXT UK halt rausballert als Wrestler? Oder meinst du, der richtige Plan ist eigentlich eher, dass er eine Art Trainer wird oder so?
Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube, dass er jemand ist, der ist sehr geschätzt, auch unter Kollegen für die Art und dann auch vollkommen zu Recht. Ich habe mir auch kennenlernen dürfen bei WXW, bei den Conversations und auch so mal. Ist einer der absolut nettesten Menschen der Welt. Super umgänglich, ist, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, den ich aus tiefstem Herzen nicht Tim, nicht Timo, nicht Timothy oder Mr. Thatcher nenne, sondern Sir. Weil ich den so, ich kann es dir gar nicht genau sagen.
Das nennt man Respekt?
Genau, genau, wahrscheinlich ist es das, ganz genau. Fantastischer Wrestler, fantastischer Typ. Und ich glaube, man hat den mit dem Hintergedanken geholt, dass er eben auch später dann als Trainer tätig sein könnte im Performance Center oder vielleicht auch in UK. Das halte ich beides für wahrscheinlich, dass er da diesen Weg einschlagen wird. Und ich habe heute gelesen, dass es hieß, dass er ursprünglich nach Japan wollte, aber in Japan bei den großen Ligen, dass es nicht geklappt hat und dass er dann stattdessen auch von WWE ist er schon länger unter Vertrag, unter auf dem Radar und dass er dann eben dann doch bei WWE unterschrieben hat, was auch ja durchaus vernünftig ist. Und ich glaube, dass er bei NXT eine gute Rolle spielen wird, sowohl in der Mid- als auch in der Upper-Mid-Card und dann langfristig in 3-4 Jahren dann auch da immer mehr Aufgaben im Performance Center übernehmen wird. Das ist so mein Tipp. Ich glaube nicht, dass er jemand ist, den man unbedingt bei Raw oder SmackDown präsentieren wird.
Glaube ich auch nicht.
Ja, und Killer Cross?
Kenn ich nicht.
Gut, dann beantworte ich die Frage.
Danke.
Killer Cross ist ein cooler Typ. Also, und das heißt ja auch, dass Triple H da ein sehr großer Fan von ihm sein soll und dass man ihm ein sehr großes, ein sehr hohes Vertragsangebot gemacht haben soll. Und der bringt sehr viel mit. Er ist nicht der allergeilste Wrestler, aber der bringt sehr viel mit, was man eben auf so einer großen Bühne braucht. Der bringt sehr viel Präsenz mit, sehr viel Charisma, Ausstrahlung, hat ja so ein Soziopathen-Psychopathen-Gimmick irgendwie gehabt bei Impact. Killer Cross, ne? Und das ist jemand, den halte ich auch wie für einen Wrestler, den man durchaus bei Raw und SmackDown tatsächlich bringen kann, im Gegensatz zu Timothy Thatcher, und der da eine gute Rolle in der Midcard spielen könnte. Ich weiß nicht, ob er es in dem Main Event schafft, aber bin gespannt, was man mit seinem Gimmick macht, weil das war schon teilweise sehr, sehr hart und sehr brutal. Da wird man sehen, was man da bei WWE aus ihm macht und ob man weiß, wie man ihn da einsetzt. Aber von der Mimik her und so ist er halt richtig, richtig gut. Deswegen zwei starke Verpflichtungen. Also das sind beides Namen. Da würden sich andere Promotions auch drüber freuen, sage ich mal, wenn sie die bei sich hätten. Und Timothy Thatcher als jemand, der perspektivisch eher so für das Talent zuständig ist, kann ich mir beides gut vorstellen. So, machen wir weiter. Uns hat der Matthias eine Mail geschrieben, kurz nach dem Rumble, und ich habe sie übersehen. Es tut mir furchtbar leid, weil er hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, einen längeren Text geschrieben und hat ja so ein bisschen, ja, verändert sich WWE derzeit, geht's drum. Schreibt hier, finde schon, dass in den letzten Monaten, dass sich der Stil bei WWE verändert und dass sich da was bewegt. Man fing ja auch nicht bei Null an, sondern musste bestehende Storylines und bekannte Charaktere fortführen, was teilweise deutlich schwerer ist, als von Null anzufangen. Vorhandene Bilder ändern sich logischerweise nicht leicht und es dauert manchmal einfach ein bisschen. Und deswegen stört es mich, also den Matthias, auch teilweise bei uns, auch Kritik hier an uns, warum auch nicht, diese Ungeduld und Erwartungshaltung. Immer wieder hört man, gutes Booking ist Longtime-Booking. Was bedeutet Longtime-Booking eigentlich? Ich verstehe das so, dass man manche Sachen erst nach 6 oder sogar 12 Monaten Sinn ergeben und dann auch aufgenommen werden und nicht unbedingt so lange gezogen werden. Bestes Beispiel etwa der Fiend. Da waren ja viele pessimistisch und hatten wenig Spaß. Und wenn der Fiend langsam ausläuft und in 2 Jahren nicht mehr existiert, denke ich, da kann man urteilen. Würde mich nicht überraschen, wenn der Fiend-Charakter in 10 Jahren immer noch eine ernste Rolle einnehmen würde. Also David, wie wichtig ist Longtime-Booking und glaubst du, wir sollten als Wrestling-Fans, als Wrestling-Konsumenten ein bisschen mehr Geduld mitbringen in manchen Geschichten?
Erstmal, er hat ja gesagt, was bedeutet denn Longtime-Booking? Und das ist halt unterschiedlich zu definieren. Also Longtime-Booking heißt für mich unter anderem, dass man ein Ziel hat und sich schon was dabei gedacht hat, wie es später weitergeht. Also heißt einfach mittelfristig, was sich dabei überlegt hat und das kann später rauskommen oder das kann sehr früh rauskommen. Das heißt für mich nicht zwangsläufig, dass man erst später checkt, was eigentlich los ist, sondern einfach, dass generell im Hintergrund etwas Längeres vorgesehen ist und das auch Sinn ergibt. So, unser Problem oder warum wir halt öfters was kritisieren, ist nicht unbedingt, weil wir keine Geduld haben und Sachen keine Zeit geben wollen, sondern weil die WWE sehr oft bei den Storylines in den letzten Jahren es so hatte, dass die sehr kurz waren und eigentlich arbeitest du meistens beim richtig guten Long-Term-Booking auf diesen super guten Payoff hin und dann gibt's aber vorher noch so ein paar Wellen, aber wir hatten bei WWE sehr oft, dass es sofort diesen Payoff gab, dass du gar keinen richtigen Grund hattest, auf diesen Payoff zu warten und hinzufiebern, als auch, dass WWE, und das ist das Wichtige beim Long-Term-Booking, sich oft widersprochen hat. Also sagen wir zum Beispiel, du hast halt einen Charakter, der ist in der einen Woche, sagt er halt, ja, ich hasse alle, und in der nächsten Folge ist er plötzlich mit einem anderen Tag-Team und Best Buddy. Also ist einfach jetzt extrem gesagt, das ist das Gegenteil von Long-Term-Booking. Long-Term-Booking ist wirklich, wenn du halt etwas vorhast und etwas auch durchziehst. Becky Lynch mit The Man war Long-Time-Booking. Das war halt, es hat sich über mehrere Monate gezogen. Im Idealfall hast du eine Steigung. Und das ist dann das Ziel. Was ich auch sagen muss, ich finde auch, dass WWE sich 2020 geändert hat, dass du das Gefühl hast, man versucht jetzt nach und nach längerfristigere Storylines einzubinden, beziehungsweise Storylines, die nach und nach logisch weitergeführt werden. Und das ist für uns, glaube ich, ich spreche jetzt mal einfach mal für Olaf, bevor er was sagen kann, mit das Wichtigste, dass es nachvollziehbar und logisch ist. Und dass es halt keinen Widerspruch gibt und dass du halt nicht für dumm verkauft wirst. Also beispielsweise, dass halt irgendwas gesagt wird, du erinnerst dich als Fan dran und in der nächsten Woche ist es absolut irrelevant geworden. Das darf halt nicht passieren. Gut, Longtime-Booking kann im Übrigen auch ohne Storyline passieren, dass einfach du die Entwicklung von jemandem siehst und Teil hast und dadurch halt auch schon von dir aus eine Connection aufbaust. Beispielsweise Becky Lynch war so ein solcher Fall. Ich glaube nicht, dass es einen riesigen Plan dahinter gab, sie so zu pushen, sondern als sie geturnt ist zum Heel gegen Charlotte damals, das war Longtime-Booking von den Fans so gesehen, von Fanherzen, weil du wusstest, wie lange die dabei ist und halt auch dieses Gefühl hattest, die ist immer unter dem Radar und dann gab es endlich mal die Quittung dafür. Und ja, das ist halt das, was ich sagen wollte.
Sehr gut. Es heißt übrigens Long-Term-Booking. Ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgeschaut. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob Long-Time oder Long-Term, aber es ist tatsächlich Long-Term-Booking. Aber ja, also grundsätzlich geht es darum, dass man quasi auf, du hast richtig gesagt, auf Ziele hinarbeitet, dass man bestimmte Wendungen natürlich schon frühzeitig festlegt, um ja sozusagen einen langfristigen Leitfaden innerhalb einer Geschichte zu haben. Klar, beim Fiend wird sich das beispielsweise natürlich noch zeigen. Wir haben jetzt bei vielen, die haben ja viele kleine Brotgruben nach links und rechts ausgesät. Trotzdem hat man hier und da mal das Gefühl gehabt, natürlich, dass man da ein bisschen gesprungen ist. Das kann man natürlich machen und man kann auch kleine Brüche innerhalb dieser Struktur quasi, kann man natürlich auch hinterher nachträglich wieder kitten. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, wenn es zu viele Bruchstücke werden, dann ist es eben problematisch. Von New Japan kennt man das zum Beispiel, dass die wirklich teilweise Fäden und auch Shows wirklich über Monate und teilweise über ein Jahr oder Jahre voraus booken und planen quasi. Was wird dann passieren? Für mich ist Long-Term-Booking sowas wie bei der WXW zum Beispiel die Geschichte um Ilja Dragunov, wo man gesagt hat, hier, wir lassen den auch mal, wir zeigen den Aufstieg, wir lassen ihn sogar das Karat gewinnen, ne? Das ist dann so das war im März, davor begann der Aufstieg, wir lassen das Karat gewinnen, dann lassen wir ihn den Titel jagen, dann bekommt er im Dezember das Titelmatch, vorher bauen wir ihn beispielsweise auf mit einer mit Videovignetten und sagen hier, das ist der Mensch dahinter, das heißt, du baust eine Emotionalität auf, die ohnehin schon da ist. Dann lässt du ihn aber, ne, auch das gehört natürlich zu so einem Charakter dazu, dann lässt du ihn verlieren. Du lässt ihn nicht nur als den Unbesiegbaren dastehen, du lässt ihn verlieren. Und dann lässt du ihn verschwinden, ne, mit einer ganz kurzen Promo und alle fragen sich, was ist los? Nur um dann ein paar Monate später wieder beim Karat, bei der größten Show, überhaupt, um dann zurückzukommen. Das heißt, du kreierst dadurch eine Erwartungshaltung, die da ist. Du kreierst Emotionen. Einfach, weil die Leute dann eben dabei sind und weil du ja quasi so eine Art Heldenreise, das ist ja so eine Geschichte aus Literatur eigentlich, weil du eine Art Heldenreise vollführst, auf der die Leute wandeln und auf der du dann eben die Zuschauer mitnimmst.
Darf ich da noch was anmerken?
Merke was an.
Entschuldigung fürs Wiederreingrätschen, bald sind wir ja durch, dann hast du es geschafft.
Ja, es reicht auch langsam hier.
Man kann es auch sehr gut eigentlich mit Serien vergleichen, weil Wrestling ist auch nichts anderes als halt auch Storytelling. Und beispielsweise bei Serien, die richtig gehypt werden oder große Hits werden, nimm dich mit auf eine Reise. Da geht's mit deinen Charakteren auf und ab und du weißt trotzdem, es gibt eigentlich ein Ziel, aber dann ändert sich das vielleicht doch noch. Aber wenn es logisch ist und nachvollziehbar, und dann packt es dich, dann bist du dabei. Wenn aber zum Beispiel etwas dahin plätschert, wenn du halt merkst, oh, die wissen jetzt gar nicht, wo es hingehen soll. Beispielsweise Walking Dead hat man das eine Zeit lang. Dann verliert man einen. Und das ist beim Wrestling nicht anders. Wenn du halt das Gefühl hast, da ist jetzt gerade, hängt jetzt einer in der Luft. Beispielsweise beim Fiend kann es halt sein, dass du halt mal das Gefühl hast, hängt in der Luft. Heißt nicht, dass das schlecht gebuckt ist, aber dass einfach, wie halt Olaf sagt, dass halt dieser rote Faden dann irgendwann halt nicht mehr spürbar ist. Und der muss eigentlich immer spürbar sein. Dann ist das richtig perfektes Booking.
Genau. So ist es. Ich glaube, das haben wir auch da genug zugesagt. Ja. Ich dachte, beim Fiend müssen wir abwarten, wie sich das da entwickelt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der noch, noch längere Zeit interessant sein wird. Warum denn nicht?
Und beim Undertaker hat man es ja auch geschafft.
Genau. Auch der hatte aber auch viele Ups und Downs dazwischen, ja, muss man auch dazu sagen. Ja. Gucken wir mal. Der Kollege Matthias fragt auch noch hier, außerdem würde mich interessieren, ob ihr euch nicht vorstellen könntet, dass ein Daniel Bryan nochmal gegen den Fiend antritt bei WrestleMania und dass Bryan es dann endlich gelingt, diesen zu schlagen. Ne? Ist ja noch Saudi-Arabien dazwischen, aber WWE weiß ja, dass es die Leute lieb würden, und er hat so ein bisschen das Gefühl, dass man da ein bisschen mehr drauf eingeht, siehe beispielsweise bei dem Sieg von Drew McIntyre. Glaubst du, man versucht hier nochmal Daniel Bryan irgendwie und den Fiend nochmal zu kombinieren? Auch hier, wir nehmen den Podcast natürlich vor SmackDown jetzt diese Woche auf.
Ich hätte zumindest kein Problem damit, weil es ist für mich bislang die beste Storyline mit Fiend.
Ja.
Und waren auch.
Und auch das beste Match gewesen.
Genau. Entschuldigung. Also, ich fand es fantastisch, und das war halt. Ja, na, gibt's nichts zu meckern. Ich finde, das passte da einfach. Die beiden haben auch eine Chemie. Und vor allen Dingen, das Match war ja auch so hart, und die Storyline, so einen richtigen Payoff, ich glaube, da könnte noch mehr gehen.
Es wurde ja auch schon gemunkelt, dass man eventuell, da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, ob man Daniel Bryan, Roman Reigns und den Fiend irgendwie da reinpackt. Weil du musst auch irgendwie Roman Reigns unterbringen. Also das werden wir nicht komplett im Urlaub haben.
Kann er nicht einfach den Main Event kriegen, dass er zum Ring kommt, ausgebuht wird und dann kurz Superman Punch auf den Boden macht, dann wieder zurückgeht?
Ich glaube nicht.
Nein. Würde halt einfach nicht da reinpassen, weil es ist einfach eine sehr persönliche Story. Das ist mein Problem dabei. Weil das hast du halt selten, dass du halt eine Fehde hast, wo du halt das Gefühl hast, oh, das ist echt, das geht unter die Gürtellinie bei den beiden. Das geht auf eine andere Ebene. Und da jemand reindrücken, oh, schwierig.
Ja, das denke ich auch. Der Matthias hat übrigens hier eine andere Variante für Roman Reigns. Er hat mich so ein bisschen ja seine Card für WrestleMania hier aufgezählt. Da ist unter anderem Daniel Bryan gegen den Fiend dabei, McIntyre gegen Brock Lesnar, dann auch Charlotte Flair gegen Ripley, Becky Lynch gegen Shayna Baszler. Gut, Edge gegen AJ Styles. Ich glaube, da wusste er noch nicht, dass AJ Styles verletzt ist. Deswegen gucken wir mal, ob es dazu kommt. Ich glaube eher, dass es Randy Orton wird. Aber Bayley gegen Banks, kann man auch so machen. Aber er hat Roman Reigns gegen Walter. Da sind wir wieder beim alten Thema, David. Wäre das ein Match, was dich interessieren würde?
Ich weiß, ich bin Fanboy, aber ich glaube, Walter kann nur gute Matches abliefern. Und ich glaube, mit den Reigns könnte es auch klappen, aber ich würde es an WWE-Stelle nicht bucken, weil Walter ist einfach so eine coole Sau, dass Reigns dann wieder der Buhmann wäre. Und ich glaube, man ist ja gerade dabei und versucht es wieder hinzukriegen, dass er halt als Face angenommen wird.
Ja, wird er ja eigentlich auch aktuell noch ganz gut.
Ja, aber mit Walter wäre es halt. Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, gerade bei einer Crowd, bei WrestleMania, die halt doch ein bisschen smarkiger ist, das würde nicht funktionieren.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte da schon geil. Bock drauf. Ich glaube, dass die beiden ein richtig gutes Match haben.
Ich hätte auch Bock auf einen Walter gegen Strowman.
Ja, da hat Walter übrigens selber Bock drauf, das kann ich dir sagen.
Hätte Walter eigentlich Bock auf Lesnar? Was meinst du?
Ja, aber absolut. Ja, klar. Klar.
Weil ich glaube, das wäre aber auch, boah, das wäre hardcore.
Aber klar, Walter hat ja auch schon in Interviews gesagt, dass er ja auch den guten Brock Lesnar ja auch sehr schätzt, also wohl als Wrestler. Also er sagt ja auch, er ist der cleverste Businessman im Wrestling. Ja,
das
also,
stimmt.
Ne, aber nein, klar, Walter, er hatte tierisch Bock, auch gegen eine Big Show oder sonst irgendwas da mal anzutreten.
Ja, dann erleben wir Walter Mania, ne?
Ja, Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was man da noch mit ihm macht. Und das ist so aus persönlicher Sicht schon eine der interessantesten Entwicklungen, die wir da aktuell haben. Der Chris fragt noch per YouTube, ein bisschen negativere Touch als letzte Frage. Respekt, dass ihr euch Raw und SmackDown noch anschaut. Die Sendungen sind so furchtbar schlecht geworden, dass ich schon seit knapp einem Jahr komplett raus bin und sogar die Pay-Per-Views nicht mehr schaue. 2020 habe ich erstmals noch nicht einmal die Battle Royale als Zusammenfassung gesehen und so wird es wohl auch mit WrestleMania laufen. Gefallen euch die Sendungen ehrlich noch? Ich kann es erstmal so ein bisschen verstehen. Man hat natürlich haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, diesen Overkill, den man so an Inhalten hat und so weiter und so fort. Aber ich sag's ganz ehrlich, lieber Chris, wenn du uns hier hörst, schau dir ruhig den Männer Rumble an und schau dir auch ruhig den Frauen Rumble an und auch die letzten drei Matches insgesamt vom Rumble 2020. Die haben schon richtig Bock gemacht und die haben mir auch wieder Bock auf WrestleMania richtig gemacht, muss ich sagen. Wie ist es bei dir, David?
Sehr ähnlich. Also ich kann es nachvollziehen. Ich finde es Raw und SmackDown allgemein im Vergleich zu vorher, man hat schon eine positive Tendenz. Also ich nehme sie zumindest wahr, dass man es ja halt schon versucht. Es ist, weiß Gott, noch nicht so, dass ich bin da ähnlich wie er. Ich bin ziemlich raus, wenn ich vergleiche, wie heiß ich früher immer drauf war. Vorhin so, oh shit, bald Montag, da ist ja wieder War, oh ja, endlich. Und jetzt ist es eher so, oh Mist, gestern war ja War, lass mal kurz mal schauen, was da war. Also dieser Hype, diese Connection, das ist auf jeden Fall bei mir auch weg, aber es ist schon eine Besserung in Sicht und Besserungen dauern ja meistens lange. Hoffen wir, dass es einfach weitergeht und dann kann man einen wieder connecten. Bei mir ist es allerdings genau wie bei Olaf. Ich hatte bei den Pay-Per-Views vorher, muss ich zugeben, die letzten Pay-Per-Views des Jahres aus der Survivor Series fand ich alle so, war nicht unbedingt so, dass ich getriggert war. World Rumble war hingegen eine echt gute Veranstaltung, die halt bei mir auch wieder Bock auf mehr machte und ja zumindest so einen Schwung Richtung WrestleMania gab. Und jetzt ist einfach nur die Frage, was man daraus macht. Aber World Rumble kannst du dir auf jeden Fall anschauen, das ganze ja Ding.
Ja, ich fand die ersten Matches fand ich halt echt Grütze. Also Reigns gegen Corbin war halt echt Zeitlupengang durch die Halle. Aber noch ein paar andere Matches, die danach kamen, waren nicht so geil. Aber
du meinst die Wackelkamera bei Reigns?
Ja. Alter, ey, hör bloß auf.
Mir wurde irgendwann schlecht, ne, im Übrigen.
Ja, ach, das ist doch eh alles. Also, dieser ganze Kampf war einfach ganz, ganz grauenvoll. Aber insgesamt, ja, also, ich bin jetzt auch, also, diese Momente, wo ich dann wirklich sage, ja, jetzt endlich fängt Raw an oder endlich habe ich Zeit, mir Raw anzuschauen, der habe ich auch momentan nicht. Aber ich schaue dann trotzdem noch mir die Sendung einfach an, weil es mich immer noch unterhält. Und unterhalten meine ich gar nicht mal unbedingt, dass ich jetzt da immer 100% so, ja, jetzt ne, bin ich 100% dabei und sonst irgendwas. Aber Wrestling war für mich oft auch einfach so ein bisschen Berieselung. Das heißt, wenn ich mich entspannen möchte, dann kann ich das tatsächlich am besten bei Wrestling. Und einfach abschalten möchte, das kann ich bei Wrestling, egal bei welchem Produkt, eigentlich am besten. Und deswegen schaue ich immer noch gerne Raw und SmackDown. Und ich schaue auch gerne NXT und ich schaue auch gerne AEW. Und manchmal läuft das nebenbei, wenn ich arbeite oder sonst irgendwas. Manchmal, wenn da irgendwas Großes passiert, dann bin ich natürlich auch komplett drin und freue mich da drauf. Aber jetzt auf die Road to WrestleMania, da habe ich schon wieder Bock drauf. Also da bin ich mal gespannt drauf, was uns da präsentiert wird. Und gerade auch, wie sich da ein Drew McIntyre entwickelt, bin ich sehr neugierig drauf, wie das weitergeht mit Randy Orton und AJ Styles und Edge natürlich.
Ortons Promo waren übrigens fantastisch.
Ja. Genau, also da machen sie gerade wieder sehr, sehr vieles richtig und emotionalisierend richtig. Sachen mit Rhea Ripley und Charlotte Flair fand ich richtig geil, auch wie man das von Raw quasi dann noch rübergezogen hat zu NXT. Macht man einiges richtig, aber ich muss auch sagen, dass mir derzeit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, David, mir gefällt derzeit auch Raw, wenn das Ding nicht so scheiße lang wäre, Entschuldigung für das STH-Wort, aber wenn dieses Ding nicht einfach über 2 Stunden gehen würde jedes Mal, wenn das nur 1:30 gehen würde, fände ich, wäre das eine richtig coole Show. So wirkt es halt immer ein bisschen zu viel.
Ja, vor allen Dingen hast du dann einfach diesen Leerlauf irgendwann mal drin. Weil du kannst eben ja nicht 3 Stunden lang Highlights rausballern. Ich glaube, außer WWE Leute, die halt die Buchhaltung machen, denkt, glaube ich, jeder so wie du. Also 3 Stunden sind einfach zu viel, macht daraus 2 Stunden, was im Übrigen früher ja auch der Fall war, zu der Zeit, wo ich heiß auf die Show war.
Ja.
Und ich glaube, dann hätten die Booker es auch deutlich leichter und vielleicht auch allgemein wäre dann ein ganz anderer Flow drin. Aber es wäre auf jeden Fall auch eine deutlich einfacher zu guckendere Show, weil so ist es auch manchmal anstrengend, weil es sind immer noch 3 Stunden. Das ist halt so, als wenn du sagst, ich schaue mir jede Woche Herr der Ringe an und ich muss es jede Woche gucken. Und da hast du auch immer mal keinen Bock mehr auf die Passage, wo Frodo da lang geht und rumheult.
Das ist richtig. Das habe ich auch, sogar im Buch habe ich das geskippt damals, weil es mir so auf den Sack ging.
Zu Recht.
Ja, absolut. Und mir gefällt derzeit Raw auch ein ganzes Stückchen besser als SmackDown. Muss ich auch sagen.
Ja, bei SmackDown habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass man am Anfang alles rausballern wollte beim Senderwechsel.
Ja.
Und dann jetzt irgendwie so, oh Mist, alles verballert, was machen wir jetzt eigentlich?
Ja. So ist es. Aber ja, wir schauen es immer noch und wir mögen auch die Sendung immer noch. So, damit sind wir durch. Es sei denn, du möchtest noch was fragen, David.
Wir haben es geschafft?
Ja, wir haben es geschafft.
Ah, dann kann ich ja gleich ins Bett gehen.
Die Muskeln müssen sich ausruhen.
Das Fett muss wieder beruhigen.
Genau.
So bei Huma, kennst du die Folge?
Ich wollte es gerade sagen, genau das.
Wir stoppen jetzt die Zeit, bis das Fett sich wieder beruhigt hat.
Das ist geradezu magnetisch, oder was war es nochmal?
Hypnotisch.
Hypnotisch, genau, nicht magnetisch, hypnotisch, genau.
Ja, genau so in etwa muss man sich das vorstellen.
Okay, sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Germany's Next Topmodel, was wir nachholen müssen.
Ja, und sagen wir einfach, dieses Jahr oder nächstes Jahr, irgendwann gibt es Walter Mania.
Das ist ein guter Plan. Ich bin gespannt. Aber man sieht ihn ja auch noch mal beim Karat übrigens. Er ist ja tatsächlich da noch mal bei einer Vormittagsveranstaltung, ist er ja zugegen und zeigt sich ja noch mal. Ich bin gespannt, was das wird. Also man kann Walter jetzt dann noch mal im März, ich glaube am 8. März, glaube ich, bei einem von diesen Marquee-Events, die da im Vorfeld aufgezeichnet werden, vom eigentlichen Karat-Tag quasi, da kann man ihn noch mal live sehen. Also wenn man ihn noch mal da ja für kleines Geld noch mal sehen möchte und nicht für WWE-Ticketpreise, dann sollte man dahin gehen. Anyway, Karat lohnt sich eh immer. Das sage ich mal.
Ich würde ja mal gerne sehen, wie Walter dich durch den Tisch haut, ne? Einfach mal so.
Willst du mich dann immer durch den Tisch hauen eigentlich?
Einfach mal so, weil ich würde das auch mal gerne machen. Ich finde das cool. Einfach mal so. Hey, Walter, na, wie geht's? Ah, Olaf. Pff.
Nein. Das ist ein friedfertiger Mensch. Ja. Naja. Wir sind auf jeden Fall durch hier mit dem Podcast. Und nächste Woche geht's hier natürlich weiter. Da haben wir einen Personality-Podcast mal wieder, weil wir so viele Anfragen bekommen haben. Beleuchten wir die Karriere von Mick Foley. Mankind, Cactus Jack, Dude Love, all das, was dazugehört. Da werden wir drüber sprechen. Der Chris wird zugegen sein. Shaggy weiß noch nicht so ganz genau, ob er Zeit hat, aber
der einzige Mann, der in einem Wumble dreimal reingekommen ist.
Das ist richtig. Genau der. Und absolut legendärer Wrestler. Wir haben sehr viele Anfragen bekommen einfach. Deswegen haben wir gedacht, wir bauen das hier noch ein. Mal wieder so ein schöner Personality-Podcast, wo wir die Karriere durchgehen. Warum auch nicht? Ich habe schon gesagt, wenn er uns unterstützen möchte, Patreon und Steady. Die Adressen kennt er. Wenn er was Cooles zum Anziehen von uns haben möchte, schaut gerne bei sl-wrestling.de vorbei und schaut da gern vorbei, unterstützt uns da. Wenn ihr auf unsere Homepage schaut, da haben wir auch so einen Promo-Code noch. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt, ehrlich gesagt. Das ist jetzt sehr improvisiert, deswegen
schaut generell immer auf unsere Webseite gehen.
Genau. Immer.
Immer.
Egal für
Walter,
was.
Du auch.
Genau. So sieht's aus und unterstützt uns da, dass wir hier noch weiter die nächsten 300 bis 600, 800, 1000 Folgen machen können. Und in dem Sinne sage ich bis nächste Woche. Gehabt euch wohl. Dankeschön, David. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Walter Mania.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.